Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, willkommen bei den Apfelnerds zur Folge 21.
Hallo.
Mit wieder sehr spontanen Themen am Anfang. Also Sachen, die wir mal wieder nicht ordentlich vorbereiten konnten, weil Apple sich überlegt hat, hey, das machen wir kurz vor der Aufnahme.
Ja, wie so immer natürlich.
Ja, also ich glaube langsam...
Betas.
Ja, langsam steigt, glaube ich, Tim das Geld zu Kopf, dass er sowas einfach macht, wenn wir aufzeichnen. Das finde ich nicht okay.
Ich sehe gerade den Tim höchstpersönlich immer da sitzen und die Betas releasen.
Ja, ich glaube auch.
Nachdem er sein Geld gezählt hat.
Genau, der guckt und sagt, gleich wollen die aufnehmen.
Dann würden keine Betas mehr rauskommen.
Der guckt genau, wann nehmen die auf und sagt, so, jetzt releasen. Nein, also die erste Beta, über die wir sprechen, ist iOS 14 Beta 6. Da hatten wir in der Tat seit gestern Zeit, uns die anzugucken.
Ja, also erstmal schon wieder eine Beta. Ne? Also ist ja gerade mal eine Woche her. Das ist untypisch. Das heißt also, irgendwas ist im Busch, würde ich da mal so aus der Erfahrungskiste sagen. Also entweder wir bewegen uns jetzt auf den Golden Master zu, ist für die Beta 6 gar nicht so vollkommen untypisch. Wir haben ja jetzt auch Ende August, müssen wir dazu sagen. Also ist auch nicht unrealistisch. Oder sie hatten ein dramatisches Problem in der Beta 5, aber das wäre mir nicht bewusst. Dann haben sie nämlich auch schon mal in der Folgewoche ein neues Release gemacht. Wenn ihr mich fragen würdet, dann gehen wir jetzt auf den Golden Master zu. Könnte sein, dass die Beta 6 oder vielleicht die kommende Beta 7 dann Golden Master ist. Gerüchte waren ja auch, dass dann irgendwie ein erstes Event Mitte September sein könnte, 15. oder sowas. Das würde dann jetzt in die Richtung gehen, dass das jetzt hier RTF ist. Ne? Also dafür brauchen die den Golden Master Release to Manufacturing, ne? Was dann also auf die Geräte aufgespielt wird, wenn das in der Fabrik dann final verpackt wird. Ja, und das hat natürlich ein bisschen Vorlauf immer notwendig. Deswegen bewegen wir uns wahrscheinlich in die Richtung. Ja, vielleicht gerade noch dazwischen gesagt, macOS Beta ist keine gekommen. Also macOS scheint auf einem anderen Schedule zu sein oder keine Probleme gehabt zu haben. Je nachdem, was man da jetzt hypothetisieren möchte.
Ja gut, macOS kommt ja tendenziell, wie gesagt, immer später als iOS, als Release-Version. Also ich schätze, mit macOS Big Sur würde ich nicht vor Anfang Oktober rechnen normalerweise. Das machen sie in der Regel mal deutlich später. Deswegen sind sie natürlich auch mit der Beta-Phase hinten dran. Das ist nicht unüblich, auch in dem Falle. Wochenrhythmen jetzt bei iOS-Beta ist jetzt nicht super unüblich, aber du hast schon zu Recht gesagt, dass normalerweise, wenn ein Fehler besteht oder also wenn was Grobes war, irgendwas ganz Schlimmes, dann machen sie das normalerweise nur oder halt, wenn wir dem Ende entgegengehen. Kann natürlich gut sein, ne, wenn sie wirklich Mitte September vorstellen wollen, vorproduzieren, dann wird das jetzt so sein. Wobei ich sagen würde, noch eine Woche werden sie sich schon noch lassen mit der Goldmaster. Also wird nächste Woche kommen, die dann letztendlich auf die Geräte kommt.
Ja, also es könnte auch sein, dass das unterschiedliche Versionen sind, dass der Golden Master eventuell noch ein Release später ist als die RTF-Version, die in die Fabrik geht. Dann, das hat man in der Vergangenheit ja auch schon häufiger mal gesehen, dass die Geräte in dem Moment, wie sie aus der Schachtel kamen, quasi eine Punkt 1 bekommen haben. So noch ein bisschen was nachgepatcht und so. Wäre auch nicht untypisch. Das kommt dann drauf an, was sie genau für ein Timing haben. Viele der Geräte, die jetzt dann bald natürlich verschiffbar sein müssen, beziehungsweise versandfertig sein müssen. Verschiffen tun sie zum Glück nicht. Das würde ja Wochen dauern. Die liegen ja jetzt quasi schon auf Lager. Ne? Das heißt, die produzieren ja jetzt momentan auf Lager, verpacken die aber noch nicht, damit sie noch das Update draufspielen können. Dann werden sie verpackt und verschippt. So, und dann geht das dann los.
Ja, wäre halt interessant, auch mit Hintergrund darauf, dass ja Gerüchten zufolge das iPhone später erst rauskommt, wirklich tatsächlich. Das heißt, Vorstellung kann ja durchaus im September sein, aber vielleicht ist es dann erst wirklich ab Oktober verfügbar oder ähnliches. Dann hätten sie ja noch Zeit mit der Software. Das ist jetzt die große Frage. Also außer natürlich, sie machen den Software-Release zeitplantechnisch trotzdem. Das kann natürlich immer noch sein. Aber dann haben sie nicht so einen Druck. Also nicht ganz üblich, dass das in der Woche kommt. Also Bisher hatten wir es nur in 2 Wochen Rhythmen, warten wir es ab.
Alles in allem ist das Ganze dieses Jahr so ein bisschen komisch. Ne? Also die Gerüchte, ich habe das, glaube ich, gar nicht notiert, aber hatte jetzt mehrfach gelesen, dass es irgendwie hieß, eventuell soll sogar erst das Event im Oktober kommen und dann aber auch nur eins, nämlich für die iPhones. Und zum 15. September könnten iPads einfach nur mit Announcement kommen, also mit Presseerklärung. Ob sie jetzt dann dafür einen Golden Master haben für die iPads, das wäre dann auch wieder eine spannende Frage. Ne? Releasen sie dann iOS 14 oder iPadOS 14 dann schon mit dem iPad und iOS 14 dann erst später für die Phones? Bisher haben sie die immer zeitgleich released.
So. Oder? Ja, aber das ist doch für die wirklich schon fast Weihnachtsgeschäft. Also normalerweise müssten die doch wieder eine große Präsentation machen. Weil alles andere, wenn die das so stückeln, also A, kommt das bei den Nutzern nicht so gut an. Und ja, in der Vergangenheit war es ja schon komisch, dass sie immer so Stück für Stück die Hardware rausgebracht haben. Fand ich nicht so toll. Also.
Ja, aber es ist schon so, dass sie sich in dem Event im Herbst immer, also zumindest bei einem, in der letzten Zeit waren es ja meistens mehrere, also jetzt in den letzten Jahren, dass sie eins halt eben immer gemacht haben, wo es ums iPhone ging, ne? Damit das nicht anderen Themen die Show gestohlen hat. Und die iPads und andere Sachen sind halt eben dann zu einem anderen Event gekommen, damit das iPhone da halt eben die volle Bühne hatte, weil das halt eben die Cash-Cow ist. So, die Annahme ist halt eben, dass das so bleibt. Ob sie das allerdings dann dieses Jahr jetzt wieder ganz anders macht, kann ich dir auch nicht sagen. Es ist ja auch alles nur Gerüchterei. Es gibt noch keine
offizielle.
Festereren Daten, Ankündigungen natürlich auch noch nicht. Könnte sein, dass wir die dann jetzt nächste Woche sehen, übernächste Woche, wenn es jetzt im September eine Ankündigung gibt. Da können wir mal schauen.
Ja, gut, oder okay. Es ist ja auch noch eine Möglichkeit, um ein bisschen an die Beta, die wir die jetzt als nächstes besprochen werden soll, und zwar die 13.7 hat Apple veröffentlicht, was ein bisschen unerwartet war, gerade eben erst.
Frisch reingerauscht.
Das Einzige, was ich jetzt gelesen hatte, war, dass Exposure Notification ohne App funktionieren soll. Wie genau, bleibt nur abzuwarten. Konnte ich jetzt nicht rausfinden. Ich habe das auch noch nirgends installiert und von daher bleibt es schwierig. Ja. Aber was ich mir jetzt vorstellen könnte, jetzt wo wir gerade über welche Geräte kommen, vielleicht ist auch die 13.7 dann die Release-Version für die neuen iPads. Vielleicht haben sie deswegen auch dann nochmal ein großes Punkt-Update gemacht. Das ist ja auch nicht unüblich, dass Apple einfach nur beim Punkt-Update die iPads bringt.
Ist aber vom Timing her untypisch. Die Engineers dürften jetzt schon seit langem an iOS 14 exklusiv dran sein. Das wird ja im Prinzip im frühen Jahr schon abgehakt, das alte OS. Dann werden nur noch Fixes nachgezogen und Sachen fertig gemacht.
Ja gut, das sind ja auch nur Treiber und alles, die da mit rein müssen für die neuen Geräte.
Ja, aber also, das ist genau das Problem, halt wo sie dann meistens... Ja, aber nur Treiber bedeutet ja, dass sie eine Menge Infrastrukturarbeit gemacht haben und das ist dann oft mit in das neue Release eingeflossen. Also wie gesagt, ist alles nur hypothetisch. Wenn sie es auftrennen, dann glaube ich, dann werden sie iPadOS 14 separat releasen, vielleicht dieses Jahr. Und dann iPhoneOS, also iOS hinterher. Oder sie releasen jetzt iOS 14 dann schon im September und die iPhones kommen halt eben später. Das haben sie ja zum Beispiel letztes Mal auch gemacht.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass neue iPads mit einer alten OS-Version kommen. Das ist in der Konstellation untypisch, wäre zumindest bisher für die Release-Termine im Herbst seltsam gewesen. Aber gut, wollen wir es abwarten. Alles nur Orakelei. Zu der 13 Beta gerade noch gesagt, also ist für uns natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir haben alle unsere Zweitgeräte jetzt mit der iOS 14 Beta im Einsatz. Das heißt also, wir haben natürlich jetzt gerade keine Möglichkeit, die 13.7 Beta zu installieren. Deswegen könnten wir wahrscheinlich auch nicht über die entsprechenden Änderungen berichten. Müssen da also dann auf die Release-Version warten, weil so viele Geräte haben wir jetzt auch nicht alle rumliegen. Aber gut, mehr weiß man jetzt auch nicht, ne? Also der aktuelle Stand ist, dass es keine Release-Notes für die Beta gibt. Ich kann da gerade nochmal auf Refresh drücken, aber so schnell ist Apple typischerweise nicht. Nö, ist immer noch nichts. Ja, und deswegen müssen wir das dann offen lassen. Klingt aber natürlich spannend, dass sie jetzt diese Exposure Notification Lösung auch ohne die Apps einschalten wollen. Im Prinzip ist das ja auch eigentlich kein Problem. Also zumindest das Aufzeichnen sollte ja eigentlich komplett problemlos funktionieren.
Ja gut, das
wenn man einfach nur erlaubt, dass der Schalter angeht. Ne?
Das Aufzeichnen macht das System ja eh schon von sich aus. Also da hat ja eigentlich die App letztendlich gar nichts mit. Sie wertet ja oder die greift ja letztendlich nur auf die Daten zu, die das Framework gesammelt hat, wenn es denn aktiviert ist und stellt die halt visuell dar, die Daten. Viel mehr macht die App eigentlich letztendlich nicht. Und halt so einen Code entgegennehmen, aber ansonsten ist das jetzt.
Ja, genau.
Da eigentlich das, was wir von Anfang an gesagt haben, Apple hat das von vornherein sagen sollen. Hier ist es, bitteschön.
Ja, genau. Wir hatten eben im Vorgespräch schon so ein bisschen rumgeunkt, als wir diese Info bekamen. Ne? Wahrscheinlich geht es so in die Richtung, dass sie einfach gemerkt haben, dass das geht nicht voran mit den Apps. Während das bei uns ja jetzt in Deutschland ausnahmsweise ganz gut funktioniert hat, von den Kosten mal ganz abgesehen, aber so im Allgemeinen, dass es ausgerollt wurde und dass es einigermaßen gut funktioniert hat. In Amerika ist ja jetzt der aktuelle Stand, dass zwei Bundesstaaten, glaube ich, letzte Woche jetzt gerade als erste eigene Apps released haben und das sind jetzt 2 von 50. Das heißt also, in den USA sind die da bei weitem nicht so weit, wie wir jetzt hier, dass die irgendwie ordentlich Coverage erzeugen könnten. Ja, und das ist natürlich unbefriedigend. Ne? Also ich glaube, da sind sie dann aus der eigenen Not heraus auf die Idee gekommen, das so zu machen, dass es grundsätzlich erstmal funktioniert, ohne eine App zu haben. Ich bin da mal gespannt, wo dann genau der Cut gemacht wird. Vielleicht ist dann dieses Melden von Positivbefunden oder sowas dann übers OS nicht möglich. Vielleicht bauen sie eine komplette eigene Lösung, wo man dann alles mitmachen kann. Aber dann ist dann die Frage, wie sollen dann diese Anbindungen gemacht werden, wie das die Telekom dann hier in Deutschland gemacht hat mit dieser Anbindung an die Labore und diese Geschichten, wo sie ja dann da auch viel Investment scheinbar noch gemacht haben. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Werden wir uns aber natürlich mal anschauen, wenn das dann letzten Endes jetzt hier dokumentiert wird. Und dann werden wir darüber berichten.
Ja. Ja, aber wir gerade schon von Apples iPad-Möglichkeiten gesprochen haben, gab es jetzt noch kurzzeitig ein Gerücht. Was ist das Gerücht? Nicht Quatsch. Gerücht ist jetzt völliger Quatsch. Nein, es gab ein Fundstück, wie nennt man das? Sie haben es in der europäischen Datenbank gefunden, dass Apple neue iPad- und Apple Watch-Modelle registriert hat.
Mhm. Wahrscheinlich in der CE-Database, oder?
Ja, ja, also
genau. Typischerweise ist das in einer von diesen Datenbanken, wo die Zertifizierungen registriert werden müssen und dann geht halt eben jemand hin und schnorchelt da durch, ob man da irgendwas erkennen kann.
Mag ich mich auch gucken, die sich das alles einzeln durch oder haben die da Skripte für?
Wenn man das intelligent macht, wird man da bestimmt irgendwie ein bisschen intelligent suchen können. Also die man kennt ja so die Kürzel, unter denen die Sachen typischerweise laufen bei Apple.
Ja, du kannst auch nach Hersteller suchen, ne? Und das ist ja Apple Inc.
Ja, das ist nicht ganz so trivial, weil die werden ja in der Regel so eingereicht, dass man die eben nicht direkt finden kann, wenn die noch nicht released sind. Das ist ja oft Absicht. Also zumindest bei der FCC ist das so. Da habe ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal in die Datenbank geschaut damals. Und da wurde das dann immer erst unter geheimem Namen und geheimem Hersteller veröffentlicht. Nur mit den Codes konnte man irgendwie was finden.
Ja gut, aber hier diese Liste, die sie dargestellt haben, da sind alle Informationen drin.
Ja, da steht sogar Apple bei. Und was mir gerade auffällt, okay, wir hatten ja das Thema, ob 13.7 oder 14, hier steht ganz klar Softwareversion iPadOS 14.
Okay.
Also ist das Thema vom Tisch.
Ist anzunehmen.
Wir hätten uns die ganze so Diskussion ist. Schenken können.
Hätten wir das bloß anders sortiert, ja.
Ja. Naja.
Ja, gut. Wie viele Geräte haben sie denn registriert?
Quatsch, das kann man so nicht zählen. Das sind Apple Watches, das sind, glaube ich, die Cellular. Mehrere, sage ich jetzt einmal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich das jetzt richtig zähle.
Also die haben gesagt, 8 neue Modelle der Apple Watch und 7 bislang unbekannte iPads.
Genau.
Mhm. 8 Apple Watch Modelle ist natürlich eine Hausnummer.
Ja gut, das ist ja wahrscheinlich dann, sag mal Aluminium, dann Aluminium Cellular, dann Edelstahl, Edelstahl Cellular, dann Keramik Cellular und
Keramik und Kunststoff könnte rauskommen.
Ne? Ja, genau. Ja so. Da greifen wir vor, das hatten wir unten noch. Ja, aber es gibt tatsächlich hier Gerücht von John Prosser, dass eine Kunststoffbasis Apple Watch kommen soll, um die günstiger zu machen. Das ist so die Aussage von ihm gewesen.
Why not?
Ist vielleicht so ein bisschen untypisch für Apple, aber auch vielleicht nicht vollkommen von der Hand zu weisen, wenn sie versuchen, mehr Marktanteil zu bekommen und annehmen, dass der Preis... Ja, nein, also man überlegt ja noch, wie man das machen kann und vielleicht ist das Kundenfeedback gewesen, dass die zu teuer ist, kann ich mir gut vorstellen.
Der Preis ist ja bei Apple-Produkten grundsätzlich ein Thema, bei der Apple Watch jetzt in der Tat, das habe ich auch schon bei vielen gehört, jetzt im Gegensatz zu restlichen Fitness-Trackern vor allem, ne? Wenn man das jetzt mal rein als Fitness-Tracker nur nimmt, dann ist natürlich die Apple Watch sticht damit den Preis deutlich hervor. Und es ist halt, bei vielen kenne ich das halt, die sagen, oh, ich würde das eigentlich gerne meinem Opa oder meinem älteren Vater oder sonst irgendwas schenken. Und die dann aber sagen, ja, aber weißt du, nur mal eben so zu schenken, ist mir halt eigentlich ein bisschen teuer. Ne? Das kann ich schon nachvollziehen. Und ja, wäre bestimmt eine Option. Die Frage ist dann wieder, wo ich mir sage, was ist denn mit dem vorigen Modell? Ne? Wenn das natürlich dann die Kunststoffversion unter den Preis von der vorigen fällt, dann...
Ja, vielleicht stellen sie da dann auch ein bisschen was um und machen dann da ein größeres Gap dazwischen oder lassen das auch sein mit den vorherigen Generationen. Das muss man dann sehen, was sie da jetzt genau vorhaben mit dieser Plastikversion. Man denke mal an das wie hieß das noch? iPhone 5C war das, glaube ich, dieser Plastikbomber, ne? Der bunte. Ja, also sie haben das ja bei den iPhones auch probiert. Das muss man sich dann immer wieder nochmal so verinnerlichen, was sie in der letzten Zeit da auch so mal gemacht haben. Also das war ja dann auch moderne Technik, einfach in so ein Kunststoffgehäuse gepackt und dann, das war jetzt nicht die High-End-Ausstattung, aber es war halt eben eine okaye Ausstattung. Und dann haben sie das halt eben günstiger verkauft. Dafür gab es dann, ich weiß nicht mehr, ob sie in dem Jahr dann noch das Vorgängergerät hatten. Das ist mir jetzt auch nicht mehr in Erinnerung geblieben. Oder ob das dann weggefallen ist. Naja gut, aber kann man abwarten. Sie werden da bestimmt eine gewisse Strategie dahinter haben. Das macht ja dann keinen Sinn, die Plastikversion dann für denselben Preis anzubieten wie die Metallversion der älteren. Dann hat das ja keinen Effekt, dann kann man ja auch die Metallversion der älteren kaufen. Für die Leute, wo das keine Rolle spielt, ne, dann hätte die Kunststoffversion halt eben keinen Vorteil, wenn das nur der Preis wäre, den sie durch das Gehäuse dann wieder reinholen könnten. Das heißt, das müsste dann schon irgendwie untere Kante preistechnisch erreichen.
Ne? Ja, also interessante Idee, wie gesagt, mehr Reichweite kreieren ist bestimmt nicht verkehrt. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Jo. Frage ist natürlich, wie die hinterher qualitativ dasteht. Ne?
Ja gut, also du kannst dir natürlich vorstellen, die werden da jetzt auch nicht den irgendwie billigen Dreck machen. Das ist nicht so Apple-Style und das wollen sie auch, glaube ich, gar nicht. Deswegen wird das auch eine spannende Frage jetzt. Was werden sie da tun?
Ja.
Ja, aber wird spannend, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, dann kommen wir zu den restlichen Gerüchten von John Prosser. Der hat nämlich irgendwie so ein mehr oder weniger Q&A auf Twitter gemacht und ein paar Fragen beantwortet. Und unter anderem war da diese Kunststoffversion der Apple Watch rausgefallen. Ich habe da nur noch so ein paar Titbits rausgepickt. Viele Sachen sind keine wirklichen Nachrichten gewesen. Also hier irgendwie über das... über dieses kleine Teil-Ding, was gerüchtet war, wurde zum Beispiel keine neuen Informationen oder sowas. Also es gab in dem Artikel viele Sachen, wo erwähnt wurde, da gibt es keine Neuigkeiten zu. Also das werde ich jetzt nicht iterieren, das wollte ich sagen. Was er aber gesagt hat, das ist einmal die Apple Watch. Dann hat er wiederholt, was wir ja auch schon mal besprochen hatten, dass tatsächlich wohl seit Monaten schon ein fertig entwickeltes Apple TV Generation 6 da liegen soll, auf A12Z-Basis basierend. Das ist natürlich eine spannende Aussage.
Ja, da geht es natürlich dann in die Grafikrichtung, ne? Wenn der so leistungsstarke Grafik kriegt, was ja nicht verkehrt ist. Also wenn sie da ihr Arcade und Gedöne pushen wollen, ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich wäre ja sehr angetan, wenn der optisch sich mal verändern würde. Also ich habe immer gesagt, wenn er so aussieht wie der jetzige, dann kommt er in den Schrank. Weil ich brauche ja keinen direkten Sichtkontakt, Gott sei Dank, die Fernbedienung. Mhm. Weil der ist ja nun wirklich nicht besonders hübsch. Wenn sie den optisch mal ein bisschen ordentlicher machen, dann würde ich sagen, ja, dann aber auch draußen stehen.
Also ich sag mal so, der ist hübscher als so vieles anderes, was ich so am Fernseher rumstehen habe.
Ja, gut, okay, die Geräte sind in der Regel ja meist auch echt hässlich. Also von daher ist die Anforderung da sehr ähnlich. Aber jetzt muss ich mal sagen, im Apple-Line-Up ist das jetzt nur wirklich nicht das schönste Gerät.
Ja, ist unauffällig. Aber ich glaube, das ist auch extra so designt. Das ist ja die Idee von dem schwarzen Ding gewesen.
Ich muss dabei sagen, aber ohne Preissteigerung. Also ich möchte nicht irgendeine Aluminium-Version, die kostet dafür dann 300 Euro. Ne? Das sehe ich dann auch nicht ein.
Ja, ich glaube, da sollten sie Abstand von nehmen. Ich hoffe nicht, dass sie die jetzt noch auf die 4K-Version obendrauf stellen und dann nochmal 100 Euro mehr nehmen. Dann können sie nämlich irgendwann zumachen, das ganze Ding, weil die ollen Dinger, die kauft doch keiner mehr. Das ist doch echt und langsam kein Thema mehr.
Und die Aluminium-Sache, die haben wir ja schon durch. Das waren ja die ersten Apple TVs.
Das stimmt.
Ja, ob sie das nochmal machen werden, dass sie wieder auf Metall gehen, weiß ich auch nicht. Also ehrlich gesagt, also wenn du mich jetzt fragst, wobei das jetzt naheliegend ist, ne? Ich erwähne das jetzt einfach nur mal. Also die Alten, die sollten verschwinden. Der Neue, der sollte als ein Ding, also allein schon diese Unterscheidung zwischen HD und 4K finde ich Bollocks heutzutage. Ja? Verkauft doch einfach allen dasselbe Ding. Ja? Das ist doch heute nicht mehr das Thema, dass der irgendwie spürbar teurer sein sollte. Von mir aus, also wenn es nach mir geht, würde ich einfach nur noch den neuen verkaufen. So wie ich Apple kenne, werden sie den 4K weiterverkaufen und dann den neuen obendrauf preislich. Hoffentlich wird der 4K dann günstiger. Ansonsten ist es nämlich wieder so, dass das keiner kauft. Die Hoffnung wäre, dass sie preislich das Ganze mal wieder ein bisschen was in Bewegung bringen. Denn immerhin der alte Preispunkt mit den 99 Euro, den das Original Apple TV ursprünglich dann ja mal, also in der Generation 2 oder was das dann war, wo der Puck kam, ne, dann gekostet hat, das war halt eben ein Kampfpreis. Ja, das war so den Preis, den du für den Fernseher brauchst. Ja, ein günstiges Gerät, was du dir da hinstellen kannst und wo du dann letzten Endes halt eben deine Sachen mit streamen kannst.
Ja, also ich finde den Apple TV 4K ehrlich gesagt aus meiner Sicht viel zu teuer, vor allem im Gegensatz zur Konkurrenz. Ja, jetzt muss man sagen, dafür ist softwaretechnisch bei Apple sind die ja um Welten besser, also den Kack, den man da von Amazon kauft. Ich muss dazu sagen, ich habe lange nicht mehr benutzt, mein Fire TV Stick. Ich habe mir mal irgendwann ganz günstig bei irgendeiner Amazon-Aktion mal einen gekauft. Ich finde die Software Katastrophe, also absolut schrecklich. Optisch nicht, da ist nichts ins Detail gemacht, gar nichts, das ist einfach nicht schön. Und aber es ist halt, dann darf ich vergessen, ey, die Dinger kosten 19 Euro in Aktion, ne? Und die können auch 4K. Ne? Ja, und jetzt versuch mal irgendwie zu argumentieren, dass du einen 190 Euro teuren Apple TV brauchst, der dir ganz ehrlich nichts besser macht. Also klar, die Software, okay, ne, aber kein Mensch, außer er ist ein Nerd wie wir, würde sowas tun. Ne? Also es war für in der Familie schwer, das zu verargumentieren oft. Ne? Gott sei Dank habe ich es bei den meisten geschafft, weil wenn du einmal im Apple-System bist, passt das halt einfach super dazu. Und ich finde halt einfach bei Apple immer, dass sie viel in die Details gehen und dass das schön ist, wie diese Bildschirmschoner, die sie dann machen, die finde ich total schick, ne? Dass sie viel an den Bedienelementen, an Dark Mode arbeiten, jetzt haben sie einen Multi-User-Mode etc. Also sie haben da schon gute Ansätze, die manchmal nicht ganz bis zum Ende durchgezogen werden, finde ich, aber gut. Aber wenn sie da jetzt nur wegen einem besseren Grafikchip sagen, das muss jetzt teurer werden, ganz ehrlich, Apple, der A12Z ist abgeschrieben, den habt ihr entwickelt. Der hat sich 10.000 Mal rentiert über das iPhone, wo der jetzt nicht der Z drin war, aber der A12 als Basis. Über das iPad hat er sich beim, da hieß ja vorher A12X, ne? Das ist ja alles dieselbe Basis. Der hat sich 80 Mal rentiert. Ich würde da gar nichts durch. Ich würde das Ding, ganz ehrlich, ich würde es günstiger machen. Und ansonsten werden sie weiter klagen und sagen, das Nebenprojekt, weil den kauft keiner. Natürlich kauft ihn keiner. Ihr seid ja auch 8-mal so teuer wie die Konkurrenz, ne? Das,
ja.
Das ist halt genau. Ein Problem.
Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass sie mit einem 18-Euro Stick hier mithalten werden. Das ist halt eben auch nicht vergleichbar. Allein schon, wenn du dir die Fernbedienung mal noch in die Hand nimmst. Aber ja, der Wunsch wäre halt eben, dass sie mal wieder in günstigere Regionen kommen, damit es doch mehr gekauft wird. Und vielleicht erwähne ich gerade noch den nächsten Punkt, den Prosser da noch erwähnt hatte. Und das ist nämlich, dass sie auch an einem Game Controller arbeiten sollen. Und das zusammen, wenn man jetzt also nochmal überlegt, A12Z drin und Game Controller, das würde natürlich darauf hindeuten, dass sie jetzt wahrscheinlich im Zusammenhang mit Apple Arcade da vielleicht einen Relaunch vorhaben von der Orientierung von dem Gerät. Ja. Relaunch im Sinne von, dass sie damit jetzt auf Spiele gehen wollen und vielleicht doch endlich, das war ja damals schon immer die Hoffnung, dass Apple das wollte, dass sie so ein bisschen was mit den Konsolen mitstinken wollten. Jedes Mal, wenn sie da so einen aktuellen A-Prozessor reingepackt haben, als die neuen Apple TVs jeweils kamen, war das ja jeweils immer der Fall, hieß es dann, oh, das kann jetzt mitstinken mit den Konsolen. Also klar, dass wir da jetzt nicht von demselben Level sprechen, auch mit dem A12Z sprechen wir da nicht von demselben Level wie von den aktuellen Xbox oder PlayStation-Varianten. Aber das wäre halt eben eine schöne Convenience-Geschichte, ja? Wenn du dir jetzt vorstellst, 99 Euro für das Apple TV, 199 Euro als Paket mit irgendwie einem super fancy Game Controller und irgendwie ein Jahr Apple Arcade direkt obendrauf. So, zack. Oder von mir aus 149, je nachdem, wie teuer der Controller jetzt ist. Ne? Direkt so ein Paketchen verkaufen, direkt mit dem Controller dabei und die Leute heiß machen auf die Spiele und dann natürlich irgendwie 2 oder 3 große Titel bringen, ne? Die man dann da jetzt auch verstärkt spielen möchte. Das fehlt ja für Apple Arcade noch so ein bisschen. So diese Zugpferde, wie das die Konsolen eben haben. Ne?
Das wird ein harter Kampf, weil wenn jetzt die PS5 rauskommt, dann kauft keiner mehr Apple TV, auf keinen Fall.
Ja, aber der Preispunkt ist vielleicht das, wo sie dann da drüber gehen könnten.
Ne? Ja, gut,
aber dann halt eben dann nicht eine 500
Euro. Aber die Spiele, die sind halt nicht.
Ja, klar.
Die haben kein Content, ist einfach so.
Ja. Also, meinte ich ja gerade. Das fehlt auf jeden Fall.
Sie haben schon zwei, drei große Titel. Ja. Und mittlerweile drin, die auch sehr gelobt wurden. Das sind echt große Spiele gewesen.
Okay, kannst du da was zu sagen? Weil ich bin da so gar nicht
drin. Ich habe die jetzt nicht gespielt, aber ich hatte das gelesen. Ich muss jetzt gerade auch mal bei Apple Arcade reingucken, wie die Dinge heißen. Das ist ja einmal dieses das ist nicht Arcade, hups, das war nur Spiele. Hehe. Da sieht man, bin da auch sehr oft bei. Ich glaube, dieses Oceanhorn ist ja eines von den ganz großen Titeln. Und ja, da gab's aber noch, ich finde jetzt die Namen aber auch nicht mehr. Aber da gab es noch Beyond Steel Sky ist noch so ein großer Titel. Mhm. Die sind dann auch recht groß, ne, wenn du die anguckst. Hier Beyond the Steel Sky hat 3,3 Gigabyte als App, ne? Also das ist schon ein relativ großer Titel. Und Little Orpheus, glaube ich, ist auch so ein Ding gewesen, wenn es jetzt vom Namen her passt. Auch 3,3 Gigabyte mal eben. Also, sie haben da schon einige Sachen, wo sie es versuchen. Wie gesagt, jetzt bin ich in dem Gaming-Thema nicht dabei, ob ich jetzt sage, dass das reicht. Ich stimme schon Thorsten zu, das wird fast unmöglich für Apple, wenn sie den auf 170 Euro lassen sowieso, weil ganz im Ernst, da gebe ich es doppelt aus, habe ich eine PS5. Da habe ich eine 10-mal bessere Grafik und 1000-mal bessere Spiele. Und einfach eine viel größere Auswahl an Community und Leute, die mit dir zocken. Und eins kann ich dir sagen, Game Controller, das ist eine Religion. Da treten sie ins Wespennest. Also kein Mensch wird sich seinen PS4-Controller wegnehmen lassen oder seinen Xbox-Controller. Die werden den alle trotzdem benutzen. Kein Schwein kauft einen Apple-Controller, außer der hat irgendwas unglaublich Gutes. Und da gab es halt weder Xbox noch PlayStation seit Jahren etwas Besonderes geschafft. Also das ist...
Gut, dafür haben sie ja die Möglichkeit gemacht, dass man die PlayStation und Xbox-Controller jetzt beide... Und auch mehr Varianten jetzt noch hatten sie ja für iOS 14 angekündigt, unterstützt. Das ist, glaube ich, nicht das, wo sie da hinwollen. Also wenn, dann wäre halt eben einfach so die, also würde ich jetzt mal behaupten, eher das so eine Bundle-Thematik, dass sie das halt eben dann selber mitverkaufen wollen. Und dann liegt es natürlich auch nahe, das einfach mal als Kombi-Ding zu machen. Wenn du schon Apple Arcade anbietest und eine spielefähige Konsole machst, dann kannst du auch einen ordentlichen eigenen Controller mal dazu machen.
Muss halt günstiger sein als die Konkurrenz eigentlich, ne? Weil gegen eingefleischte Systeme kannst du schwer anstinken, weil die Leute sind das gewöhnt, das darf man immer nicht vergessen. Diese PlayStation 4 und auch Xbox-Controller sind gelernt. Da gehen die Leute ungern von weg, auch wenn es im Bundle ist. Also immer die Frage, ne? Klar, dass du wie gesagt, weiß ich nicht, ob sich das am Ende lohnt, aber beim Apple TV, das wird dann richtig eine Preisfrage. Klar, für 99 Euro, wenn du sagst, okay, ich gucke da Filme drüber und ich nehme die Spiele mit, aber für 170 Euro kriegst du keinen Gamer, glaube ich nicht. Also nicht in der Zeit, wo die PlayStation 5 vor der Tür steht.
Jetzt löst dich mal von den zwei Pro-Plattformen, würde ich jetzt mal so in Anführungsstrichen sagen, und schau dir mal Nintendo an. Die will dann ja jetzt mit der Switch definitiv in einem Bereich, den die großen anderen zwei so nicht abbilden. Gut, klar, die haben ihre Nintendo-Titel, das ist natürlich immer ein großer Locker, das ist halt eben bei weitem nicht eine so leistungsfähige Hardware wie die anderen beiden vom Design her und auch vom Intent her ja überhaupt nicht mehr. Die haben überhaupt nicht mehr versucht, dagegen anzustinken technisch.
Nee, weil es ja auch gar keinen Sinn macht, da nochmal mitzumischen. Das wird unglaublich schwer, damit zu kommen. Aber Nintendo ist halt eine Marke, also von den Titeln her. Da sind ja Spiele bei, die die Leute von klein auf zum Teil kennen. Und sie bedienen halt auch, finde ich, ein ganz anderes Klientel, sage ich. Also Klientel im Sinne von, da sind ja keine Action-Shooter, also die gibt's auch dafür, aber, ne, aber die, wenn ich jetzt an sowas wie Mario Kart oder so denke, ich persönlich kenne Switch immer nur im Sinne von so Partyspiel, sag ich jetzt mal, ne? Wenn du gerade Leute da hast, voll lustig, kannst du ein bisschen Mario Kart spielen oder sowas, aber nicht im Einzelzockenmodus im großen Stile.
Ich habe mir die gekauft, um Mario zu spielen, ne? Das ist die einzige, die ich mir gekauft habe in den letzten Jahren.
Ja, also ich habe keine, weil da ist nichts Tolles für mich. Dieses Mario Kart finde ich mal ganz witzig und was da sonst so ist, aber den Rest spiele ich da nicht. Und die anderen Games gibt es bei mir für die PlayStation. Wie gesagt, ich bin jetzt auch überhaupt gar keine Zielgruppe. Aber wenn ich jetzt eher mal an Leute denke, wo ich weiß, die zocken, die meisten, das ernsthafte Spielen hat da keiner eine Switch. Die haben alle eine ordentliche Konsole. Weil die meisten ja dann schon auf Qualität und Grafikwert legen und da brauchst du halt dann.
Ja, also gerade bei den Heranwachsenden sehe ich natürlich dann auch häufiger die Switch, gerade bei mir in der Familie. Ja gut,
das ist natürlich eine Preissache. Ne? Erklär mal, du kannst einem Kind nicht mehr eben eine 500-Euro-Konsole da hinstellen, da ist eine Switch ja deutlich näher. Das ist ja schon ein bisschen was anderes.
Das weiß ich jetzt nicht, aber gut, wie gesagt, letzten Endes. Unterschiedliche Zielgruppen, würde ich sagen. Das zielt halt eben nicht auf dieselben Richtungen. Es ist klar, ich würde nicht erwarten, dass die Pro-Gamer jetzt standardmäßig auch alle irgendwie große Switch-Fans sind, weil das halt eben ganz andere Zielgruppen anspricht. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dieser Markt, der ist diverser, als man sich das vielleicht vorstellen mag. So, und vielleicht, Apple hat ja eine Menge Geld, und wenn man mal so an die Versuche von Apple TV Plus denkt, da einfach 1 Milliarde drauf zu werfen und hochwertigen Content zu produzieren. Was spricht denn dagegen, dass die da einfach irgendwie eine Menge Geld in die Spieleindustrie geworfen haben? Da hat man zwar jetzt nichts von gehört, deswegen ist das jetzt sehr hypothetisch. Aber gut, vielleicht haben sie auch einfach nur sehr gute Geheimhaltung hinbekommen. Sind ja dann vielleicht nicht ganz so viele Leute involviert. Aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass sie dann irgendwie, wenn sie da sowas veröffentlichen, dann auch natürlich entsprechende Launch-Titel haben für die neue Konsole. Das macht ansonsten keinen Sinn. Sie können ja, jetzt nicht sagen, ja, hier, toll, Apple Arcade, könnt ihr spielen, hier ist die neue Konsole mit dem tollen neuen Controller, bitteschön.
Nee, das stimmt. Ne? Sie müssen schon was Vernünftiges anbieten und das stimmt. Gerade auf dem iPhone gibt es ja auch so eine, ich nenne es jetzt mal Gaming-Szene, mit irgendwelchen Jump-and-Run-Dingern oder mit diesem ganzen Gedöne, wo du irgendwelche Kriege spielen musst und sowas vielleicht dann in besserer Version auf so einem Apple TV, ne? Wenn Apple das macht, wer weiß. Also ich sage nicht, dass das unmöglich ist. Ne? Du hast recht, es muss halt ein ganz anderer Weg sein. Du darfst nicht versuchen zu konkurrieren mit den Pro-Konsolen. Erstens, weil es nicht ganz und zweitens, weil es ist unmöglich eigentlich. Das ist so, als wenn du einfach jetzt mit einem neuen Fitness-Tracker um die Ecke kommst und sagst, wir lösen die Apple Watch ab, das wird auch nichts. Das ist jahrelang erarbeitet bei den anderen und ja, deswegen. Aber spannend, wie gesagt, spannend wird für mich vor allem der Preis. Also ich werde ihn nicht kaufen, wenn er teurer wird. Das sehe ich nicht ein. Also weil ich werde kaum drauf spielen und ich möchte eigentlich nur ein 4K Apple TV endlich haben und ich warte jetzt nur auf den neuen, weil mal gucken, was kommt. Aber ich werde nicht mehr, noch mehr Geld bezahlen. Wenn die um 250 Euro nehmen, sorry, bin ich raus.
Ja, also ich glaube, das ist unrealistisch. Also wenn ich jetzt Apple-Preise noch ein bisschen pushy mal interpretieren sollte, würde ich vielleicht sagen, im Best Case, wenn sie wirklich ein sehr tolles Paket haben, dann vielleicht noch 199. Aber dann müssten sie schon noch einen günstigeren unten drunter anbieten, damit sie da sinnvoll fahren können. Aber ja, wie gesagt, die Strategie beim Apple TV ist bisher sowieso nicht ganz so eindeutig gewesen, deswegen kann man es, glaube ich, einfach nur abwarten und schauen, was sie draus machen. Bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Und Potenzial haben sie, ne? Also und Geld. Also eigentlich könnten sie da was reißen, wenn sie wollen. Die Frage ist nur, ob sie wollen.
Ja, ja, genau.
Damals bei dem ersten Apple TV mit dem Store, wo ja ganz kurz auch geglaubt wurde, so ein bisschen was vermutet wurde, dass das in die Richtung gepusht werden könnte von Apple, wo es darum ging, dass sie Game Controller erlaubten und dann ganz, ganz kurz vor der Endgeraden dann plötzlich dann allen reingedrückt haben, dass sie dann auch unbedingt die einfache Fernbedienung unterstützen mussten, wo natürlich dann viele den Rückzieher gemacht haben. Die Plattform ist ja beinahe gestorben, deswegen, da ist noch nichts passiert am Start. Ne? Irgendwie 2-3 Leute haben ihre Apps released, die irgendwie ein bisschen was streamen konnten. Das ist ja auch bis heute eigentlich tot, wenn man sich die Plattform anschaut. Ne? Also man kann wirklich hoffen, dass sie da jetzt mal einen Wiederbelebungsversuch machen, einen ordentlichen. Schaut euch mal an, was da mit den Apps passiert. Eigentlich gar nichts. Ne? Außer, dass irgendwie YouTube und Netflix ihr UI immer schlimmer machen, passiert eigentlich nichts.
Genau, die werden immer katastrophaler und ansonsten findest du auch nichts Besonderes. Sind aber allgemein oft die Apple TV-Apps, also die sind manchmal so katastrophal schlecht. Also ich weiß nicht, also so lieblos von manchen Unternehmen oder von manchen Entwicklern dann auch da reingeschmissen und nie gewartet, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung, als wenn sie die nie benutzen würden. Ich glaube, meine Schwester hat Kino.de oder sowas da drauf. Ich glaube, so heißt es, Kino.de oder ich weiß nicht, irgendwas. Da kannst du halt Trailer gucken, ne? Ey, das Ding stürzt nachweislich nach jedem zweiten oder dritten Trailer ab. Kannst du super reproduzieren. Echt? Ja, katastrophal und das seit einem Jahr. Also das kann ich da nicht nachvollziehen. Ne? Also wenn ich da keinen Bock drauf habe, so ein Ding zu pflegen, dann bringe ich es nicht raus. Dann lässt man es.
Ja gut, also das ist natürlich auch so ein Thema von den Anbietern, die Apps gebracht haben. Das ist tatsächlich so gewesen. Also geh mal in den Store und guck mal, was die Release-Daten von den Apps sind. Und ich spreche jetzt nicht von Netflix und wie Disney Plus oder sowas, sondern von halt eben so typischen Third-Party-Apps, die jetzt nicht direkt einem als Name einfallen würden, wenn man davon spricht. Und dann schau dir mal an, wann die Updates gemacht haben. Habe ich mir aus Spaß letztlich irgendwie abends mal gegeben, da mal ein bisschen was durch den Store zu schauen. Wenn man ganz nach unten scrollt, sieht man da das Release-Datum bei den in der App Store-App. Ja, ja. Und das ist tatsächlich so, dass viele ab diesem Release, 2016 war das, ne, oft gar nicht mehr aktualisiert worden sind. Manche dann vielleicht 2017 nochmal, aber viele, viele Apps seitdem einfach gar nicht mehr angefasst worden sind. So, und das deutet natürlich leider an, das, was ich auch selber persönlich berichten kann. Ich bin ja auch einer von denen gewesen, die 2016 damals in einer ungenannten vorherigen Firma so eine App released haben. Und die hat halt eben irgendwie 50 Nutzer im Monat gehabt. Ne? Das hat halt eben auch keine Bandbreite gemacht. Und das war irgendwie lange Zeit in den Top 20, das Produkt. Mhm. Ne?
Ja, ich meine, die hatten ja versucht, Apple TV so ein bisschen aufleben zu lassen mit dieser TV-App. Aber ist natürlich auch klar, selbst wenn die Sachen nicht laufen, Apple kann den Service ja nicht so einfach abstellen. Die Geräte sind halt draußen. Und wenn da keine Entwickler auf diese Plattform springen, dann wird es natürlich auch schwierig. Ne? Sie haben ja Arcade so ein bisschen versucht, auch auf den Fernseher zu bringen. Aber dieses ursprüngliche Prinzip, dass wir erfinden den Fernseher neu. Wir machen was ganz Neues. Von diesem Konzept ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Ja klar, ist ein App Store jetzt drin. Und schade. Also es ist eigentlich könnte man das so für seine Homebase nehmen, dass man wirklich viele Sachen über das Apple TV laufen lassen kann. Ich weiß gar nicht, was mit Home Automation läuft. Kannst du das über den Apple TV machen oder nicht?
Geht also das? Der ist ja deine Zentrale, das übernimmt er ja mal. Du kannst natürlich mit Siri steuern und sagen, hier, mach irgendwas an oder aus. Aber du hast jetzt keine explizite Home-App oder ähnliches da drauf. Nein, kein bisschen.
Aber mit den Videokameras, da habe ich mal was gesehen. Du kannst Videokamera, glaube ich, laufen lassen, ne? Oder?
Das geht jetzt mit, das soll jetzt mit TV OS, wo sind wir, 14? Was kommt jetzt? Weiß ich nicht. Ja. Kommen, dass wenn einer klingelt, du da die Klingel sehen kannst. Das Video von einer Klingel und auch antworten kannst. Und du kannst so auch noch sagen, zeig mir die Kamera im Wohnzimmer.
Ja. Ich glaube, das geht dann. Ja, also ich habe die Beta installiert, jetzt irgendwie seit anderthalb Wochen. Und übrigens, WatchOS 7 Beta auch aufgespielt, aber das nur gerade nebenbei, weil wir das immer wieder gesagt haben. Aber ja, tvOS im Prinzip fällt einem gar keine großen Änderungen auf. Also es sind so ein bisschen was am Multi-User-Zeug haben sie rumgedreht.
Ja, genau, das war das noch.
Da habe ich noch keine großen Dinge zu berichten, weil meine Frau eben noch kein iOS 14-Gerät benutzt und das dann von da rüberkommt, der User-Account. Aber das ansonsten ist da nichts. Also da ist keine HomeKit-App. Das habe ich auch extra nachgeschaut. Ich habe ja hier die Kameras und dachte mir, ja, das ist sowas, haben die doch jetzt bestimmt gemacht. Nö, immer noch nichts.
Also das würde ich mir echt wünschen, dass das so ein Home-Hub wird, wo man alles drüber regeln kann. Das wär eine tolle Sache.
Ja, grundsätzlich kann man ja sich unheimlich viele Sachen vorstellen, wo man an dem Fernseher andere Sachen machen kann. Ne? Ich habe das ja, glaube ich, vor einiger Zeit irgendwann schon mal gesagt, wo wir hier mit der Covid-19-Lockdown und so weiter dran waren und mit dem, dass man irgendwie plötzlich den Bedarf hatte, mit der ganzen Familie irgendwie einen FaceTime-Call zu machen und sowas. Ne? Und dann hängt man dann immer mit lang ausgestrecktem Arm vor einem iPad oder einem iPhone und ärgert sich, weil man hat da so einen dicken Fernseher und das muss doch eine Lösung geben, das doch dann in Kombination da irgendwie ans Laufen zu bekommen. Ne? Wie naheliegend wäre das jetzt, also nur mal so als banale Idee, ne, dann irgendwie jetzt eine Kamera in dieses Apple TV einzubauen, was ja sowieso am Fernseher vorne steht und dann halt eben quasi das FaceTime mit Kamera da zu unterstützen. Wie großartig wäre das? Ja, auch wenn der Winkel vielleicht ein bisschen seltsam wäre, aber das sind Kinderkrankheiten. Aber
wie schön wäre es gewesen, E-Learning über Apple TV, was die alle machen, direkt die Lehre hätten machen können. Das wäre da perfekt gewesen.
Aber ich glaube, da sind wir auch schon wieder in teilweise Spartensachen. Also das, was ich einfach beim Apple TV mich mal freuen würde, wenn das eine ordentliche Unterhaltung bieten würde. Also der Ansatz von der TV-App finde ich großartig, alles an einem Platz. Und egal, ob du was in Amazon Prime hast, egal, ob du es bei Apple gekauft hast oder sonst wo zu finden, finde ich total gut. Aber es ist einfach nicht fertig. Das ist angefangen, da rausgebracht und nie wieder angefasst worden. Da haben sie irgendwann mal in den USA noch Sport mit da reingepackt. Ich bin sicher, The Zone wäre hier in Deutschland mit dabei, wenn Apple das endlich mal erlauben würde. Das ist ja auch wieder so eine behämmerte Beschränkung. Dann haben sie noch für irgendwie 3 Länder auf der Welt gesagt, ach ja, wir können auch noch Live-TV da anbieten, wenn der Anbieter das unterstützt. Ne? Also kannst du auch Live-TV eigentlich, ich glaube in der Schweiz geht das über einen Anbieter. Da kannst du ja auch Live-TV darüber gucken. Und dann muss man mal überlegen, du könntest deinem Apple TV sagen, schalte ZDF ein und der macht das einfach. Ne? Und der durchsucht die Mediathek, alles in einem. Ich meine, das geht ja schon über die TV-App. Das finde ich ja eigentlich so großartig. Aber es ist irgendwie nicht intuitiv genug und nicht ordentlich alles integriert bei da drin. Das finde ich dann so schade.
Ja, also potenziell könnte man das machen. Ehrlich gesagt, ich habe das nie vermisst. Und es gibt aber auch so ein, also Live-TV darüber irgendwie zu machen. Und das ist ja vom Hardware-Aufwand her eine Menge Zeug, also allein schon Tuner und Kram da reinzubauen.
Nein, die machen das nur über Internetstream.
Ach so, über Streaming. Ja, gut, okay, das kannst du ja jetzt schon. Da gibt es ja jetzt schon. Welche App benutze ich da manchmal? Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber es gibt so einen Anbieter in Deutschland, der die öffentlichen und oder die privaten
Elgato.
Stream. Nee, ein App-Anbieter. Das würde mir gerade nicht einfallen.
Ach so, du meinst nicht den Empfänger.
Okay. Ja, Satu ist einer, aber da habe ich keine Erinnerung an eine Apple TV-App.
Doch,
das ist quasi ja, okay.
Ja, ja.
Aber ein Konkurrent quasi, also der auch mehr oder weniger so ein Angebot hat.
Ja, also, aber es ist dann, also wie gesagt, es ist aber dann wieder nicht integriert. Weil da gibt es ja keine direkte Schnittstelle für, das kriegen ja dann wieder nur irgendwelche Privilegierten, sage ich jetzt einfach mal. Und das finde ich immer so schade, dass Apple da seine eigene Innovation bremst, weil das finde ich so großartig. Wenn man dann noch einen ordentlichen Suchindex aufbauen kann, was Apple ja eigentlich kann mit Core Spotlight, und man sagt dann, da trägt man dann die Sendungen ein. Ich stelle mir mal vor, nehmen wir jetzt mal an, ich fange jetzt nicht wieder über Sky an zu meckern, aber nehmen wir mal an, Sky würde zukunftstechnisch denken. Und würde das unterstützen und du könntest einfach sagen, schalte das und das Fußballspiel ein und der zeigt dir einfach Suchergebnisse und dann das wäre großartig, das wäre total toll. Ne? Dann machst du noch Cloud-Aufnahme möglich und ey, da hast du ein super Paket. Ja, von einem Softwaresteller, der sowas wirklich kann und nicht irgend so ein Krüppelkram wie die ganzen Smart-TVs da immer haben.
Ich glaube, also das wäre großartig. Das haben sie aber auch versucht mit der TV-App. Das Problem dabei ist, dass die Content-Anbieter da zu einem sehr großen Teil, nämlich die wesentlichen wie Netflix, halt eben einfach nicht mitgespielt haben, weil die halt eben an die Daten rankommen wollen, an die Nutzungsdaten. Und die bekommen sie nicht, wenn sie von da... aus der TV-App bekommen sie keine Nutzungsdaten. Ne? Also man muss dort Content anbieten und springt dann direkt mit Deep Linking quasi in die Netflix-App rein, spielt das Video und geht wieder raus im Worst Case für so einen Anbieter im Worst Case, wenn du Daten sammeln möchtest. Und ansonsten hat halt eben Netflix, die halt eben auch so kräftig motivierte Datensammler sind, ne? Um dir halt eben optimierte Empfehlungen liefern zu können. Da keinen Bock drauf.
Wobei ich sagen deswegen muss, außer Netflix sind mir jetzt keine großen Einfälle. Amazon Prime unterstützt das großartig. Die großen öffentlich-rechtlichen Mediatheken auch alle.
Ja, okay. Sind das
auch alle mit dabei. Also es ist jetzt eigentlich nur Netflix.
Ja,
ich glaube, ARD weiß ich nicht, ob die mittlerweile dabei
sind. Sky-Ticket ist auch dabei.
Bitte?
Wer?
Sky-Ticket ist auch dabei.
Sind die auch jetzt drin?
Ja, Sky Ticket. Okay. Aber das ist jetzt wieder was anderes. Sky Ticket ist ja wie Sky. Hm. Also ich als Sky-Kunde kann kein Sky Ticket-App nutzen. Das geht nicht.
Disney ist dabei.
Genau. Es sind alle dabei. Und der einzig Große, der mir einfällt, der sich gesträubt hat, war Netflix. Das waren die einzigen nicht netten Leute, ich wollte jetzt keinen Ausdruck benutzen, die das nicht gemacht haben, die das explizit ausgeschlossen haben. Und das finde ich total schmu. Vor allem, weil du ja, der Scherz ist ja, du kannst ja trotzdem doch sagen, such mal den Film Interstellar. Dann gehst du in die Details und dann zeigt er dir trotzdem an, dass du den in Netflix gucken kannst. Das geht ja trotzdem. Mhm. Ne? Aber sie sind nicht mit in dieser TV-App und das finde ich total schade. Aber dann ist wieder was, wo Netflix seinen Kunden einfach verbal in die Eier tritt und sagt, es mir egal, genau wie mit AirPlay. Ich hoffe ja immer noch, sie können das nicht mehr lange. Sich so kacke verhalten, aber ja, warten wir
mal. Ach ja, gut, da haben wir auch schon drüber geschimpft. Ne?
Wir müssen weitermachen.
Mal abschließen.
Genau, es kommt nämlich noch ein Thema, wo ich drüber sprechen will.
Ja, genau. Um da gerade hier die Gerüchte von Prosser noch zuzumachen, das Letzte, was er noch sagte, ist, dass die iPhones 12 wohl nicht mit 120 Hertz Support kommen werden. Das war ja auch eins der Gerüchte, dass 120 Hertz Support jetzt auf die iPhones kommen soll. Aber das war ja die ganze Zeit mit so ein bisschen Lala kommuniziert. Sieht also wohl so aus, als würden wir weiterhin kein 120 Hertz iPhone bekommen. Könnte dann vielleicht nächstes Jahr soweit sein, aber ist natürlich dann alles nur hypothetisch. Dann machen wir gerade noch die Gerüchteküche für das iPhone zu. Und zwar hier der liebe Gerüchterei-Kollege Ming-Chi Kuo hat auch noch ein bisschen was von sich gegeben. Und zwar berichtete er davon, dass die Kosten für den 5G-Support bei den iPhones jetzt der 12er-Generation so hoch sein sollen, ich vermute, das ist eine Interpretation von ihm, dass sie an anderer Stelle sparen müssten. Also sie würden da wohl in Austausch mit den Komponentenherstellern sein, um die Preise zu drücken, wohl scheinbar, um da halt eben den Endverkaufspreis runterzubekommen. Aber ja gut, also prinzipiell natürlich alles nur Annahmen. Und da gab es dann irgendwie Aussagen dazu, dass zum Beispiel bei den Batterien durch Umstellungen in einem Bereich, den ich jetzt nicht weiter erklären kann, wohl 40-50% Kosten eingespart werden sollen. Lustigerweise, wenn ihr euch mal daran erinnert, dass wir immer wieder mal über niedrigere Kapazitäten bei den Akkus gesprochen haben. Ich konnte das ja nicht so recht glauben. Ne? Das ist immer so unser Credo gewesen. Tatsächlich so erklärt sich das jetzt. Ne? Wenn Sie also auf eine günstigere Technologie bei den Batterien gehen, dann haben Sie natürlich auch etwas weniger Leistung wahrscheinlich. Das wäre bestimmt der Umkehrschluss davon. Und das würde natürlich dann jetzt hier zusammen dann passen. Das heißt, wenn Sie ein bisschen Kosten einsparen wollen, gehen sie da irgendwie auf eine günstigere Technologie, sparen dann damit Kosten ein, die können sie dann an anderer Stelle entsprechend wieder ausgeben. So, an der Stelle passt das allerdings nicht so ganz zusammen. Ming-Chi Kuo hatte da nämlich auch Zahlen dran gehängt, was jetzt diese Kosten von den 5G-Komponenten angeht. Und zwar hatte er zwei Preisbereiche genannt, und zwar einmal für den Support von dem Sub-6-System. Also 5G ist ja aufgeteilt auf zwei Technologien. Einmal Sub-6, das ist quasi mehr oder weniger der Nachfolger von dem bisherigen LTE, welches dann unterhalb von 6 GHz aktiv ist und damit quasi in den Frequenzbändern, wo die bisherigen Systeme UMTS und LTE auch gearbeitet haben. Das kann man ja quasi auch jetzt im Austausch benutzen in Zukunft. Also die Netzbetreiber, diese Frequenzen. Und dann gibt es diese sogenannte Millimeter-Wave-Technologie. Hatten wir ja auch schon alles mal ausgiebig drüber gesprochen. Das ist dann die so im, ich glaube, es war 50 oder 60 Gigahertz-Bereich liegt, was deutlich höher ist und dementsprechend natürlich ein ganz anderes Komponenten- und Antennendesign braucht und deswegen im Prinzip auch komplett separat zu sehen ist, was da viele der technologischen Elemente angeht. Und hier wurde dann entsprechend von ihm jeweils Preise dran gehängt. Diese Sub-6-Technologie soll Komponentenkosten von $75 bis $85 haben und die Millimeter-Wave-Lösung $125 bis $135. So, das muss man mal so ein kleines bisschen sacken lassen, weil das sind brutal hohe Preise, wenn das Komponentenkosten sind. In der Vergangenheit lagen die Gesamtkomponentenkosten von den iPhones so zwischen $200 und $300. Und 300 sind dann schon die Pros gewesen, ne, wo sie dann also wirklich drei Kameras und jeden Schnickschnack drin hatten. Und ne, wohlgemerkt Komponentenkosten. Wir sprechen hier von dem EK, von den Hardware-Teilen quasi. Ne? Da kommt natürlich noch einiges andere zusammen. Das wird ja dann auch oft immer falsch verstanden, aber nur um jetzt hier so ein grobes Verhältnis mal aufzustellen. Ne? Also nur diese Teile zusammen würden also schon so teuer sein wie vorher ein ganzes iPhone. Ne? Also das scheint tatsächlich dann schon enorme Kosten zu verursachen. Warum das so ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Anbieter da alle so enorme Kosten haben bei den 5G-Geräten. Aber jetzt weiß ich natürlich auch.
Von Qualcomm.
Ja, nee, also das ist ja gesamt. Da ist ja nicht alles von Qualcomm jetzt in diesem Komponentenmix. Da sind ja nur ein paar Sachen von Qualcomm, auch wenn das Modem dann natürlich einen großen Kostenpunkt darstellen wird. Ja gut, aber ist halt eben jetzt schwer zu interpretieren, vor allen Dingen weiß ich auch nicht, wie zuverlässig diese Preise jetzt sind und was uns das letzten Endes sagen soll, aber es ist irgendwie schon ein Moment gewesen, wo ich schlucken musste, als ich diese Preise gesehen habe, weil das klingt halt eben für Komponentenkosten sehr, sehr, sehr teuer.
Naja, das wäre eine gute Unterscheidung zwischen dem iPhone 12 und dem Pro.
Mhm. Ja klar, also das war ja auch schon so ein bisschen was die Vermutung. Ne? Ich hatte das zumindest auch mal geäußert, dass ich mich nicht wundern würde, wenn sie die Millimeter-Wave-Technologie nur in die Pro-Geräte bringen würden. Einfach weil das halt eben vor allen Dingen sehr teuer ist. Und Sub 6 ist halt eben dann quasi das Einzige, was sie für die anderen Geräte brauchen, was aber dann mehr oder weniger auch das ist, was du typischerweise haben möchtest. Später. Ja. Prinzipiell alles so ein komplexes Thema.
Später nochmal. Es wird sich ja nichts ändern. Ne? Die iPhones sind halt Geldsammelmaschinen und Apple wird die immer mit Gewinn verkaufen. Dann werden sie den Preis anpassen.
Ja, klar. Also letzten Endes geht es natürlich dann auch bei dieser Thematik dann nur darum, wie viel Prozent Marge sie dabei rausholen können. Ob sie noch 30er Marge schaffen oder schon 40er Marge. Also Apple ist ja legendär hoch, was ihre Margen angeht. Und das gut.
Und das richtige Geld verdienen sie dann später mit den Apps und mit den Services.
Och, na ja, also bei einer Marge von 35 bis 40% würde ich jetzt nicht behaupten, dass sie damit kein Geld verdienen.
Nein, die verdienen damit Geld, aber ne? Selbst wenn die Marge kleiner wird, weil sie, ne, die bauen halt immer die beste Technik ein. Ist ja auch gut so.
Ja gut, traditionell ist es natürlich so, dass die Marge sinkt, wenn man State-of-the-Art-Technologie reinbringt. Ne? Also gerade wenn man dann sowas macht wie jetzt so einen neuen Chipsatz von einer neuen Technologie, die noch nicht abgehangen ist, einzubauen. Die ist natürlich immer teuer, aufwendig, kompliziert, auf Chip-Ebene noch nicht optimiert oder sowas. Und man muss dann mehr Komponenten haben, als man das dann später hat, weil alles wieder hoch integriert worden ist. Das ist ja auch immer, dass die Entwickler von solchen Systemen immer sukzessive dort Integration und Verbesserungen machen und so weiter. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen sinken dann auf Dauer die Preise. Ne? Also du wirst jetzt für ein paar Dollar wirst du quasi hier so GSM, UMTS und oder vielleicht auch schon LTE-Chips kriegen. Also die kosten wirklich nur noch ein Apple und ein Ei, wenn du da jetzt nicht die super leistungsfähigen, top State-of-the-Art Dinger dann von Qualcomm oder sowas kaufen möchtest. Da wirst du sehr, sehr günstig welche bekommen. Man kriegt ja mittlerweile hier LTE-Modems. Ich habe mir aus Spaß mal so eins mal bei Amazon geschossen, was irgendwie 15 Euro gekostet hat, wenn ich mich richtig erinnere. LTE 150 Megabit sollte das machen. Mal geschossen mit WLAN, Hotspot drin. Das sind dann so Preise, wo man dann denkt, boah, wie sollen die das überhaupt machen? Wobei ich mal annehme, dass die da keine Lizenzgebühren für bezahlt haben, offiziell. Das ist dann halt eben immer China-Kram. Ja gut, aber also die werden halt eben einfach sukzessive werden die so Commodity. Ne? Also die kannst du einfach sehr günstig einkaufen irgendwann. Aber das ist immer so eine Entwicklung, die sich da darstellt. Gut, schließen wir das ab. Wird auf jeden Fall spannend, das weiter zu beobachten. Mal gucken, wo die Preispunkte rauskommen, ob sie da tatsächlich an den Preisen schieben werden oder nicht. Dieses Jahr könnte es spannend werden. Also wenn dann dem so ist, dass das so teuer ist, würde ich mich auch nicht wundern, wenn sie da ein bisschen was an der Preisschraube drehen. Andererseits sind die Preise natürlich auch schon brutal hoch. Auch die von den Pros finde ich schon sehr hoch. Da dürften sie auf keinen Fall noch weiter hochschrauben und erwarten, dass die Leute das ohne mit der Wimper zu zucken bezahlen werden. Deswegen, ja, ne, vielleicht auch berechtigt, dass sie jetzt gerade auf Sparkurs sind und versuchen, die Preise runter zu drücken von den Komponenten. Ja, gut. Kommen wir nochmal zu einem kurzen anderen Thema, nur mal gerade kurz erwähnt, weil es uns nicht direkt betrifft, aber zu Apple Maps gibt es zwei kleine Titbits zu berichten. Das eine ist, dass sie jetzt gerade in Europa angefangen haben, die neuen Karten auszurollen. Erinnert ihr euch noch dran, dass sie, letztes Jahr war das, ne? Da hatte das, glaube ich, angefangen, mit diesen neuen super hoch aufgelösten Karten in Amerika angefangen hatten,
ja, ja,
die langsam in den einzelnen Städten auszurollen. Das hat sich ja leider sehr gezogen und in Europa ist bisher noch überhaupt nichts zu sehen gewesen. Und sie hatten dann ja jetzt für dieses Jahr angekündigt, das weltweit dann weiter auszubauen. Und ja, jetzt haben sie endlich, muss man ja dann sagen, in Europa damit angefangen. Allerdings eben leider nur in Großbritannien und Irland, das jetzt scheinbar ausgerollt. Ich habe es jetzt nicht geprüft. Das Deutschland-Release sei noch unklar, wurde dann immer mit kommentiert. Das heißt also, da gibt es noch keine weiteren Aussagen zu. Ehrlich gesagt, ich glaube da dieses Jahr nicht mehr dran. Ich hoffe, dass wir das dann nächstes Jahr irgendwann mal bekommen.
Ja, wenn überhaupt.
Ja, sie sind ja momentan ja überhaupt noch am Fahren, muss man dann dazu sagen. Sie hatten ja jetzt für den Sommer bis in den September hinein, glaube ich, ja dann hier angekündigt, dass sie in Deutschland fahren werden. Unter anderem bei mir hier in Bad Neuenahr zum Beispiel. Das stand mit in dieser Liste drin, Kreis Ahrweiler, sind sie am Fahren gewesen. Ich habe sie leider nicht gesehen. Ich müsste noch mal gucken, ob sie schon gefahren sein müssten. Aber müsste ich noch mal gucken, was das genau für ein Datum war. Aber ja, gut, wenn sie da die Daten jetzt erst erstellen, dann werden die natürlich auch nicht dann jetzt in 14 Tagen released, weil so schnell werden sie dann auch nicht sein mit dem Processing von diesen terabyteweise Daten, die sie da rausziehen am Tag. Das wird dann bestimmt auch noch ein paar Wochen oder Monate dauern. Kann man dann also abwarten. Aber immerhin ist es jetzt nach Europa gekommen und das ist dann zumindest schon mal erwähnenswert. So, und was jetzt auch noch berichtet wurde, interessanterweise haben das verschiedene Leute gesagt, dass das in der iOS 14 Beta in Maps drin sein soll. Ich konnte das allerdings nicht sehen bisher und das ist das Thema eigene Bewertungsdatenbank in Maps. Bisher haben sie da ja auf unterschiedliche Drittanbieter zurückgegriffen, TripAdvisor zum Beispiel oder Foursquare und ja, das steht dann auch immer dran, ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Point of Interest antippe, dann ist das halt eben einfach Content, der von denen gezogen wird und das geht ja, es startet also bei den Metadaten, also Öffnungszeiten und sowas zu irgendwie einem Laden und endet dann bei irgendwie Fotos und Reviews von dem entsprechenden Anbieter. Aber das variiert natürlich bei den POIs sehr stark, weil sie halt eben von unterschiedlichen Anbietern das halt eben ziehen und dementsprechend natürlich dann auch ein inkonsistentes Bild dann darstellen an der Stelle. Ist natürlich dann auch so eine Sache, wo dann irgendwie die Metadaten oft nicht gut sind. Ne? Ihr habt das bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gehabt, wenn ihr mal in Apple Maps irgendwie versucht habt, dann Öffnungszeiten von irgendwas nachzugucken, dass das nicht gestimmt hat, oder?
Ich gucke immer bei Google, das bei Apple stimmt zum großen Teil eh nicht. Muss ich zugeben.
Ja, genau,
also das sind Problem. So Sachen, genau wie Bewertungen. Das mache ich alles, alles in Google Maps dann, weil das gerade wenn da verreist oder sowas, kannst du Apple Maps komplett vergessen. Was das angeht. Ist übrigens nur in den USA mit dem Daumen hoch und runter, deswegen gibt es das hier auch nicht. Stand zumindest in einem Bericht, den ich gelesen habe, dass das US-only ist momentan. Also, und wahrscheinlich bleibt es das auch wie immer erstmal für die nächsten 10 Jahre.
Und ja, ich habe es extra in Amerika nachgeguckt, unter der Annahme, dass das nur da ausgerollt ist, San Francisco aufgemacht, nachgeschaut. Vielleicht habe ich jetzt Pech gehabt und eine Stadt erwischt, wo es nicht unterstützt wird, aber da war es zumindest auch für mich dann nicht angezeigt. Also dann machen sie es landesabhängig.
Ja, ja. Also, dass Apple Maps da mehr Potenzial hätte, aber ich bin der Meinung, ganz ehrlich, den Zug haben sie zum großen Teil verschlafen. Also Apple Maps ist in Deutschland so katastrophal schlecht. Also jetzt haben sie ja mal öffentliche Verkehrsmittel drin, die Bedienung ist aber so, naja, regelmäßige Zeit anzeigen, wann mein Zug fährt, können sie aber nicht. Und ich meine, ihren Widgets, das kann Google schon ewig und 3 Tage, dass sie dir sagen, an dem Bahnhof fahren, zeigen sie ihr Widget dann an, fahren die und die Züge in so und so vielen Minuten. Finde ich total praktisch. Kann ich mit Apple total vergessen. Finde ich immer total schade. Also das ist immer so ein Projekt, finde ich, wo Apple irgendwie nicht die richtige Energie reinsteckt und dort alles viel zu langsam ist. War jetzt letztens total überrascht im Urlaub Anfang des Jahres, dass Google Live Navigation hat. Also mit AR, dass sie das in die Straße reinprojizieren, wo du abbiegen musst. Klappt übrigens großartig. War ich total überrascht, und dass das geht. Sie hatten mir das angeboten. Ich glaube, da war das noch in der Beta-Phase, da hatte ich das noch. Nicht Beta-Phase, aber manchmal rollen die ja nicht für alle alles aus. Ich hatte es mich hinterher nachgelesen. Da ging es echt so eine Straße nur ganz leicht rechts ab, und er hat ganz klar angezeigt, wo du hin musst mit dem Pfeil. Also das hat, die Positionierung klappt super. Und also ganz ehrlich, Fußgängernavigation mit Google Maps 1000 Millionen mal besser, nur deswegen. Das ist schon echt sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, nicht, dass Apple das nicht könnte, aber es ist halt wie mit ihren schönen Karten. Das ist ja nett, aber der Großteil ist immer alles use only. Ja, an Verkehrsschildern use only. Ich meine, ich benutze mittlerweile kaum noch, ne, weil ganz ehrlich, Stauumfahrung ist bei Google auch 10-mal besser. Gerade in Deutschland, in den USA ist das ja wohl deutlich besser mit Apple Maps. Aber hier in Deutschland ist Google Maps einfach, gerade was Stauumfahren angeht, um Längen besser. Das ist so. Also meine Erfahrung, kann mir gern mal jemand was anderes sagen, aber ich hatte bisher immer, wenn du Routen berechnest, hat Google da die deutlich bessere genommen, was den Stau angeht.
Ich habe das nie verglichen. Ich bin ja jetzt tatsächlich seit Jahren eigentlich glücklicher Apple Maps Nutzer, was das Routing angeht, wobei ich jetzt halt eben auch... ja gut, ich fahre jetzt nicht viel in der Weltgeschichte herum, wenn es das meistens dann zur Arbeit und zurück, was aber bei mir ja eine Dreiviertelstunde Fahrt ist. Da kommt dann schon was zusammen, aber da ist dann jetzt auch nicht, naja, da achte ich dann nicht so sehr drauf, dass ich jetzt irgendwie Stauumfahrung oder sowas brauche. Da weiß ich, worauf ich gucken muss, wenn ich Stau habe. Dann fahre ich da sowieso schon meine eigenen Schleichwege. Deswegen bin ich jetzt vielleicht nicht der beste Use Case dafür, der da jetzt gerade drüber berichten kann. Ja, aber praktisch war ich eigentlich immer ganz glücklich damit. Klar, Features fehlen halt eben vorne und hinten, ne? Stimme ich dir voll zu. Viele Sachen sind da halt eben einfach nicht reingeflossen. Gerade halt eben in den anderen Ländern hat man den Eindruck, dass das sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. Das ist ja bei Apple leider immer wieder momentan der Fall. Kann man ja überall so ein bisschen rauslesen, dieses US First, was sie da gerne mal machen.
Ja, Apple hat das noch, America First vor Trump angefangen, schon deutlich. sie haben immer ganz viele Sachen nur in den USA gemacht. Ich fand das immer total doof. Erstens, weil du kriegst ja auch viel weniger Feedback, als wenn du es überall machst. Und das sind ja auch Sachen, die teilweise, wie gesagt, auch so Verkehrszeichen. Was ist denn jetzt so schwer daran, das auch bei uns zu machen? Ich meine, nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauche, aber warum? Ja, warum kann man nicht irgendwelche APIs mal bauen, dass externe Apps da mit drin sind und auch Daten vielleicht damit einfügen können, ordentlich in die Karten, ne? Also irgendwie da mal ein bisschen was voranbringen. Ne? Macht es interessant für die Läden, dass sie sich da ordentlich eintragen. Weißt du, viele Ladenbesitzer tragen sich gar nicht bei Apple Maps ein, weil es total interessant ist.
Weil du ja, kaum was ja verpasst. Das ist ja jetzt auch das neue Feature, was sie machen wollen, diese Bewertungsdatenbank. Dass genau. Die Leute, die da vor Ort sind, also die wirklich da waren, nur die können das bewerten. Also da werden sie schon so ein bisschen
Ach so.
Sicherheit okay. Und ja, das ist wieder dieser Trust, ne? Ich glaube an die Sache, weil das sind halt reale User, die da Bewertungen schreiben oder die Point of Interest anzeigen. Also ich glaube, das ist schon die richtige Richtung, aber mit Maps hat Apple halt von Anfang an ja, ist sehr, sehr schlecht gestartet. Da ist ja auch ein Kollege ausgetauscht worden, weil mit Maps gar nichts mehr ging. Das ist ja relativ am Anfang passiert. Ja, also die müssen einiges tun. An Google kommen sie nicht ran. So viele Daten haben sie im Moment nicht. Ich weiß auch nicht, wie die bekommen sollten. Ja, aber ist jetzt zumindest mal wieder ein Schritt in die nächste Richtung. Ich arbeite immer mit Google, mit Apple Maps. Also ich habe da immer so eine Diskussion mit meiner Frau, die benutzt nur Google, ich nur Apple. Und ich war vielleicht 2-3 Mal unzufrieden vom Weg her, weil es war einfach falsch berechnet oder blöd berechnet. Okay, kann passieren. Aber grundsätzlich, ich bin immer da angekommen, wo ich hin wollte. Und die Zeitberechnung war immer korrekt. Also ja, plus, minus 10 Minuten, alles super. Und ich war immer sehr viel unterwegs. Also kann ich wirklich nicht meckern. Ich habe es immer benutzt. Ja, aber es ist natürlich ausbaufähig, klar.
Ja, es ist halt, also klar, kommt, ich hätte nicht gesagt, die navigieren falsch, aber also komm schon immer da an, wo du hin willst in der Regel. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber du hast halt so spontane Staus zum Beispiel, ne? Da ist Google super schnell drin. Auch wie schnell die Fester, also wie schnell wird das aus Zählfließen stehend und sowas, ne? Da ist Google brutal schnell, das zu realisieren. Sind die schnell? Natürlich, weil sie auch mehr Daten kriegen, ne? Das ist keine Frage.
Ja, aber selbst Apple hat diese Alternativrouten, ne? Also die zeigen die auch an. Also die merken den Stau nicht so schnell, aber du kriegst dann auch verschiedene Routen angezeigt, die du ändern kannst.
Ja, das stimmt. Aber es geht ja gerade darum, fährst von hier nach München, ne? Und hast halt kurz davor einen Unfall und Google sagt dann relativ schnell, fahr ab. Natürlich, weil sie mehr Daten haben, aber auch da profitiert ja Google Maps von, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Waze, das ist auch eine Navigations-App, in den USA auch sehr beliebt und bekannt. Die gehört ja auch Google und das ist so eine Community-Sache, weißt du, da kannst du dir einfach Sternchen verdienen und sowas. Das finde ich ja auch immer eine nette Sache. Ich habe das auch teilweise echt benutzt bei Waze, da kannst du dann sagen, Achtung, da ist ein Hindernis auf der Fahrbahn oder da ist steht ein Auto rechts, ne, soll, irgendwie hat eine Panne, ne, soll man vorsichtig fahren. Und dann weist sich die App auch darauf hin und die Nutzer können dann Punkte sammeln, indem sie was melden und sowas. Finde ich immer eine total nette Idee eigentlich. Und sowas Ähnliches könnte man zum Beispiel mit den Apple-Bewertungen machen, dass man sagt so, ey, du bist dann hier, das machen ja fast alle eigentlich, dann irgendwie so ein, ich sag jetzt mal Premium-Nutzer oder irgendwie Local Guide und so ein Quatsch.
Ich finde auch, das könnte man auch in Apple Maps einbauen. Was spricht denn dagegen, wenn ich jetzt sowieso schon im Auto sitze und den Bildschirm vor der Nase habe mit den Navi-Informationen, da irgendwie 3 Buttons zu machen mit hier irgendwie Unfall melden und sowas. Ja. Das wäre doch super leicht, irgendwie Daten zu sammeln.
Ja, oder Stau angeben zu können. Ich würde das ja sogar gerne machen, dass du einfach drückst und sagst, messen sie, hier ist ein Stau oder zerfließender Verkehr. Ja, aber sie messen es zu langsam. Mhm. Das Problem ist was mit diesem, wenn das einer meldet, eine viel schnellere Response. Ne? Das Thema ist, klar messen sie das, aber es dauert einfach viel länger. Das ist das. Und wenn du halt spontan sagst, da ist jetzt ein Unfall, dann sonst was, dann hast du es relativ schnell. Und ja, also da fehlt mir das halt. Ich meine, das beißt sich natürlich mit der leichten Bedienbarkeit, ne? Immer nicht vergessen.
Ja, wenn die Brille rauskommt, dann haben sie ja mit dem LiDAR-Sensor eine Menge Daten, die sie verarbeiten können. Und dann können sie vielleicht auch direkt die Staus abfrühstücken.
Das kann natürlich gut sein, ja.
Ja, gut. Ich glaube, der LiDAR-Sensor kommt da nicht weit genug für, dass sie da noch die Staus mitmachen können. Aber das war noch so eine Sache, die mir gerade eben durch den Kopf geisterte, als Sascha sagte, dass hier in Google Maps da schon AR und sowas drin ist. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Apple das noch nicht eingebaut hat selber, dass sie da an irgendwas Größerem arbeiten und da was zurückhalten, weil das macht ansonsten irgendwie einfach keinen Sinn.
Wäre möglich, oder die Autohersteller haben auch irgendwann den Sensor, wahrscheinlich haben einige den schon.
Ja, gut, also potenziell wäre es da natürlich auch die Möglichkeit, an die Sensoren von den Autos ranzugehen, aber das ist wie üblich so ein Problem, wo man erstmal wieder genormte Protokolle machen muss. Das heißt, wahrscheinlich müsste dann Apple erstmal hinkommen und sagen, hier, wir brauchen diese und welche APIs von euch, damit wir da rankommen können. Und dann sagen die Autohersteller, ja, wir wollen aber Geld dafür haben, dass ihr unsere Sensordaten benutzen könnt. Und dann haben die wieder Spaß. Das kennt also man ja mittlerweile.
Es gibt ja schon AR-Navigation in Autos. Ne? Also Mercedes macht das schon seit ein paar Jahren, dass sie AR-Navigation machen. Bisher.
Ja, aber die wollen das selber Display teuer verkaufen.
Und, ja, klar kostet das bei denen richtig Kohle, das ist keine Frage. Mhm. Aber sie machen es auch, das muss man mal lassen, sie machen es auch gut. Also das funktioniert wohl echt großartig, jetzt mittlerweile sogar im Head-Up-Display. Also man kann es ja direkt in der Scheibe anzeigen. Vorher war das über die Frontkamera gemacht. Und ja, das Thema ist halt, das bringt dir ja auch nichts, wenn du immer der Letzte am Markt bist. Ne? Schön, wenn das Produkt hinterher gut ausfällt, aber wenn du keine Reichweite mehr generieren kannst, weil du einfach zu lahm gewesen bist, das, wenn du im Markt verschläfst, auch schwierig. Ne? Und das, außer du bist so viel besser als der Rest, ne? dann ist das was anderes. Aber das sehe ich halt bei Maps nicht. Dann muss Apple, also wie gesagt, ich fände es schön, wenn sie da mal irgendwas Cooles machen. Ich meine jetzt nicht Ortlisten und so Quatsch. Ne? Das ist für den Urlaub auch alles cool, stimmt. Werde ich vielleicht auch mal benutzen. Aber guck, dass die Qualität an Läden, die da drin ist und die Daten, die da stehen, einfach deutlich besser wird. Ne? Also ich habe ja schon selber x falsche Öffnungszeiten und sonst irgendwas gemeldet und da bin ich ja immer dran, wenn ich es mal sehe. Aber ja, da muss man irgendwie, dann müsste schauen, dass einfach die Qualität besser wird. Wie auch immer sie den Nutzer motiviert kriegen, das ist ja immer, es gibt ja Teil-Apps mit sehr guten Communities. Ne?
Ja. Ja gut, also entweder sie müssen da was Eigenes machen und das dann ordentlich durchziehen und die Leute da dazu motivieren, das auch zu benutzen. Oder sie müssen halt eben eine Kooperation machen, aber das scheint ja in der letzten Zeit nicht gut funktioniert zu haben. Ich würde jetzt mal annehmen, Apple-Style ist eigentlich eher die eigene Lösung zu machen. Deswegen sehe ich das jetzt auch als eine gute Entwicklung für die Weiterentwicklung von Apple Maps an. Ja, und dann muss man mal schauen, wie es jetzt weiterläuft.
Was mir gerade noch einfällt, also was nur so als Idee, was wir super machen könnten, um die Leute zu motivieren, ist zum Beispiel, wenn du genug Punkte gesammelt hast, kriegst du einen Monat Apple Music umsonst oder Apple TV Plus oder irgendwie wie so in die Richtung zu gehen, dass sie die Leute motivieren, da.
Aber der Service ist Revenue.
Bitte?
Aber der Service ist Revenue.
Ja.
Das geht doch nicht. Tim braucht doch Umsatz.
Ja, du darfst das ja nicht rausholen wie warme Semmel, ne? Also schon gucken, dass das nur die Profis, sag ich jetzt mal, kriegen und nicht jeder, der 2 Öffnungszeiten gemeldet hat. Aber aber es kostet sie halt am Ende weniger, ne? Also, und vor allem ist das eine Belohnungschance, die kaum jemand anders bietet. Ne? Also alle anderen bieten dir das mit irgendeinem Status oder sowas, ja, dass du dich da hocharbeiten kannst. Aber das ist auch immer nur interessant, wenn die Community groß genug ist. Ne? Aber wenn du dann halt materielle Dinge, sage ich jetzt mal, oder servicetechnische Dinge dazu kriegst, also du hast ihnen ja auch einen Service geboten. Ne? So muss man das ja mal sehen. Ne? Du bietest ihnen ja auch einen Service, wenn du ihre Karten verbesserst. Ne? Das muss man ja auch nicht immer alles for free machen.
Schon klar. Aber Apple ist jetzt, glaube ich, in dem Bereich Gamification, was das ja quasi ist, nicht wirklich groß gewesen in der Vergangenheit. Also da würde ich jetzt erstmal keine großen Hoffnungen reinstecken. Wenn sie es überhaupt erstmal ermöglichen, wäre ich schon mal glücklich und würde dann auch bestimmt das ein oder andere weiter reporten. Vielleicht könnte das noch ein bisschen schneller gehen und zum Beispiel, wenn sich irgendwie Öffnungszeiten geändert haben und so, dass man die einfach erstmal ändern darf und danach wird es dann kontrolliert oder irgendwie sowas. So wie das ja auch dann in anderen Systemen, Foursquare habe ich ja eine ganze Zeit lang mal benutzt, zum Beispiel funktioniert hat. Wo das dann im Nachhinein nochmal kontrolliert wird, was geändert worden ist. Aber gut, okay. Genug zu dem Thema, würde ich sagen. Noch ein kleiner Titbit, was wir letztlich auch schon mal erwähnt hatten, und zwar, es ist tatsächlich jetzt, was passiert bei Apple Pay in Deutschland, und zwar die lange angekündigten und viel erwarteten Sparkassen haben tatsächlich ihren Apple Pay Support eingeschaltet und alle Leute haben fleißig versucht, ihre Sparkassenkarten schon hinzuzufügen, zumindest auf Twitter. Mich inklusive, ich bin auch noch so ein Sparkassen Kontoinhaber aus Kindheitstagen, deswegen kann ich das auch noch prüfen. Und ja, ich kann bestätigen, ich konnte meine Sparkassenkarte hinzufügen und habe auch schon erfolgreich bezahlen können. Natürlich nur im Laden, das wurde im Vorhinein ja auch schon angekündigt, dass die Sparkassenkarten nicht im Ausland funktionieren werden und auch nicht bei E-Payment funktionieren werden, zumindest jetzt für den Moment. Das sei für nächstes Jahr geplant, hieß es jetzt vom Sparkassenverband, aber das muss man dann mal noch abwarten. Aber gut, so der klassische Apple Pay Use Case an der Kasse zu bezahlen, funktioniert in Deutschland damit jetzt. Und ja gut, also dass ich damit jetzt im Ausland nicht bezahlen kann, ist für mich jetzt kein großes Problem, weil im Notfall habe ich halt eben jetzt auch noch zwei Apple Pay Karten, die auf Kreditkartenbasis funktionieren, womit das natürlich dann kein Problem ist. Ist halt eben dann nur für Leute, die jetzt ausschließlich ein Sparkassenkonto und eine Sparkassenkarte haben, dann eine Einschränkung, aber gut.
Also jetzt haben die so lange gewartet, die Sparkassen, ne? Die hätten von Anfang an dabei sein sollen. Warum hat das so lange gedauert? Ganz ehrlich, also ich verstehe es nicht wirklich.
Ja gut, also das muss wohl in irgendeiner Art und Weise jetzt eine technische Anbindung gemacht worden sein, die im Allgemeinen diese Schnittstelle von den Sparkassen angebunden hat. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja bisher die Apple Pay Anbindung nicht konkret an die Banken gewesen, sondern die Apple Pay Anbindung ist nur an Visa und Mastercard gewesen. Und die Banken haben dann letzten Endes das eigentlich nur supportet. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise die das supporten mussten, aber dass das letzten Endes nicht direkt zu den Banken läuft.
Aber der große Zahlungsdienstleister, der dahinter steckt, ist doch Goldman Sachs. Die machen das doch. Das war doch damals mit Apple.
Das ist die Kreditkarte.
Ach so, das war die Apple Card. Genau. Ja, alles gut. Mhm. Ja, okay, das war ja die Kreditkarte, stimmt.
Genau. Tja. Also ich muss mich gerade ein bisschen korrigieren. Ich glaube, das ist nicht ausschließlich die Kommunikation über die Kreditkartenanbieter. Da muss wohl auch noch Kommunikation mit den Banken stattfinden. Sonst würde das wahrscheinlich mit mit dem direkten Datenaustausch nicht funktionieren. Aber okay, also das ist auch alles nur hypothetisch, weil das nie irgendwo offiziell dokumentiert worden ist, wie diese Schnittstellen da auf der Rückseite funktionieren. Aber da scheint wohl irgendwas zu machen zu sein. Und vorher hieß es ja, Apple wäre dabei, die Sparkassenschnittstelle zu integrieren. Das heißt also, das war wohl ein großer Teil von den Aufgaben, die da zu tun waren, muss wohl auch bei Apple gelegen haben. Dann letzten Endes hieß es dann ja jetzt sehr schnell irgendwie, ja, kommt jetzt. Und dann kam es dann ja auch tatsächlich.
Aber man hat am Anfang, hat man ja sehr viel darüber gehört, dass die halt nicht bereit waren, so hohe Gebühren zu zahlen. Ne? Also die Sparkassen und Finanzdienstleistungsinstitute, ne? Die hatten sich ja so ein bisschen quergestellt.
Ja, die wollten einfach gar keine Gebühren zahlen. Die wollten nämlich selber Gebühren nehmen und glücklich sein. Das haben sie ja die letzten Jahrzehnte regelmäßig und wiederholt mit unterschiedlichsten Systemen
versucht. Die haben ja einige Apps auch gemacht, die nicht funktioniert haben. Und jetzt haben sie wohl keinen Ausweg mehr gesehen. Das wäre natürlich mal interessant zu wissen, was haben sie denn jetzt schlussendlich an Provisionen da bezahlt oder bezahlen an Provisionen. Und was hätten sie verdient, wenn sie vorher am Markt gewesen wären?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Sowas wird man nie erfahren, wenn nicht irgendwo mal Zahlen durchsickern. Ich habe bisher keine Zahlen gehört.
Nee, zu Apple Pay habe ich auch noch nie was gehört.
Ja, letzten Endes kann man nur die Schulter zucken. Die Nachfrage scheint jetzt so hoch gewesen zu sein, dass sie nicht mehr Nein sagen konnten. Sie haben das wahrscheinlich dann schon an sich vorbeifahren gesehen, den Zug, sind dann hinten am Ende jetzt noch schnell aufgesprungen. Ich habe das Gefühl, dass da auch nicht außer die Leute, ja gut, also viele Leute wird es natürlich freuen, weil wenn sie nur Sparkassenkonten haben, aber ja, im Großen und Ganzen, also ja, sehen wir es mal positiv. Also es wird jetzt bestimmt eine Menge Leute geben, die jetzt Apple Pay nutzen können in Deutschland, die es vorher nicht nutzen konnten. Leider gibt es aber auch immer noch Leute, die noch überhaupt keinen Apple Pay bekommen. Meine Frau hat zum Beispiel einen, ich möchte ihn jetzt nicht nennen, weil ich die Details im Hintergrund nicht weiß, aber auch immer noch eine Bank im Einsatz, die kein Apple Pay supportet. Die haben noch nicht mal NFC auf ihren Karten drauf, was echt jetzt in der Corona-Zeit sehr nervig gewesen ist. Also es gibt auch immer noch noch rückschrittlichere Banken als die Sparkassen.
Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe ja auch noch die, ich habe ja auch noch die Boon-Karte, da sind noch 10 Euro drauf.
Ja gut, die Boon,
die Boon-Karte. Die muss ich noch schnell ausgeben, weil die sind ja im September, sind ja auch durch oder Anfang Oktober.
Ja, da sollte man kein Geld liegen lassen, das stimmt, das wäre sehr ungünstig. Also das verliert man am Ende nur. Ja, ich meine, mein Apple Pay, theoretisch kann es ja jeder, kann das ja jeder handhaben, wie er will. Ne? Ich meine, du kriegst ja schon eine Kreditkarte, wenn du möchtest. Aber die, ich finde, es hat jeder die Möglichkeit, Apple Pay zu haben. Es ist ein bisschen schade, dass die Banken bei manchen so langsam sind und bei manchen dann so glucken. Aber wenn man mal überlegt, was sie allein mit den Payment-Dienstleistern, mit den Geräten immer verdienen, das ist dann schon, das ist ja schon brutal, ne?
Ja. Das Thema hatten wir ja die Tage auch schon, dass ist ja vielleicht auch in der Mache, dass Apple da noch mal ein bisschen was optimieren wird.
Meinst du mit den QR-Codes, ne? Quasi.
Ja, genau.
Mit dem, das wäre super, wenn sie die noch umgehen können. Oh, das. Dann wird es aber ganz lustig, aber das sage ich dir. Das wird dann sehr interessant, weil wenn das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn so eine Sparte rausfällt, ich meine, wenn das ist ja dann auch so ein Thema, wo immer ordentlich zugegriffen wurde an allen Positionen. Das ist dann halt, wenn da eine mal wegfällt, das ist dann schon sehr spannend. Also würde mich dann allgemein mal interessieren, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, generell immer noch Apple Pay, total genial, ich liebe es. Und ich kaufe bei Läden, die es nicht unterstützen.
Genau, eine Karte weiter. Also ich habe jetzt damit für mich alle drei meiner Girokonten jetzt mit Apple Pay ausgestattet und bin da wirklich glücklich. Kann jetzt quasi bezahlen, womit ich möchte. Das ging vorher noch nicht. In dem Sinne bin ich also auch selig jetzt. Das ist natürlich ein Luxusproblem gewesen im Vergleich zu meiner Frau. Aber gut, vielleicht hat sie auch einfach die falsche Bank ausgesucht. Das habe ich ihr die Tage auch nochmal freundlich gesagt.
Ja, gut, also bei mir haben auch, also doch haben alle Apple Pay und nutzen das auch alle regelmäßig und ständig. Jetzt sind wir natürlich auch alle bei derselben Bank. Deswegen haben wir das auch alle. Aber ist halt, wie gesagt, ich finde es halt einziges nervig, wenn irgendwer dann noch sagt, nee, bei uns nicht mit Kreditkarte oder sowas. Aber wie gesagt, dann gehe ich halt wieder in der Regel. Also außer es ist jetzt was, wo ich jetzt schon gegessen habe oder so, dann ist das schlecht. Dann kannst du nicht einfach aufstehen und gehen. Natürlich, aber wenn das jetzt nur ein Einkauf ist oder so, ganz im Ernst, das lasse ich eiskalt liegen, wenn mir einer im 21. Jahrhundert noch sagt, nee, die Karte nehmen wir nicht, weil ich da kein paar Cent Gebühr zahlen will, dann machst du halt keinen Umsatz, ne? Dann ist mir das auch egal, ne? Und zum Teil dann auch noch in Gegenden, weißt du, wenn ich jetzt so einen Laden in Köln finde, wo ich mir denke, weißt du, so eine gesunde Multikulti-Stadt, wo die Leute ja auch normal auch Touristen sind, wenn es nicht gerade Corona ist, ey, und du nimmst keine Kreditkarten. Also kein Mensch benutzt diese bescheuerten EC-Karten im Ausland. Ne? Das haben nur wir. Das heißt, du schließt schon mal grundsätzlich jeden, der aus dem Ausland kommt, aus, wo ich mir immer so denke, ja, das muss doch nur wirklich nicht sein. Und deswegen, ich finde das einfach nicht in Ordnung. Nicht gut.
Prinzipiell stimme ich dir zu. Ist halt eben nur manchmal blöd, wenn du dann eins meiner Beispiele von zweien, ehrlich gesagt, es ist sehr wenig geworden, wo ich das bisher nicht mit Apple Pay bezahlen konnte, war ein Geldautomat im Parkhaus in Bonn, wo wir so am Wochenende schon mal hinfahren. Da stehst du halt eben da kannst du ja dann nicht einfach auf dem Absatz umdrehen und gehen. Da kommst du nicht
raus. Da ist übrigens auch in vielen Fällen das Ausland deutlich weiter.
Ja, natürlich. Da wird ja Kreditkarte schon seit Ewigkeiten standardmäßig akzeptiert. Das hat ja bei uns jetzt erst in den letzten Jahren so langsam angefangen. Es gibt ja immer noch Automaten, die immer noch nur Bargeld akzeptieren. Ja, klar. Aber das ist ein anderes Thema. ja, auf jeden Fall, vor diesem Automaten, den ich tatsächlich dann häufiger schon mal frequentiere, stehe ich dann doch immer wieder davor und ärgere mich dann, dass ich dann dort mit Apple Pay nicht zahlen kann. Das ist dann auch wieder einfach, dass das Kartenterminal eingeschaltet ist, aber halt eben Kreditkartenzahlungen nicht akzeptiert. Wenn man dann mit einer Maestro bezahlt, dann geht's. Das habe ich natürlich dann jetzt bisher nicht mit Apple Pay machen können, sondern musste dann eine meiner Karten aus dem Portemonnaie ziehen und dann hat es funktioniert mit NFC. Das heißt, das ist mal wieder nur Kreditkarten abgeschaltet. Ich werde natürlich jetzt mit Freude die Sparkasse dann mal ausprobieren bei Gelegenheit. Ja. Vielleicht hat sich das dann damit erledigt, aber so läuft es halt eben.
Ja. Also, die Entwicklung geht weiter. Ich denke, auch Corona hat da seinen gehörigen Teil zu getan, dass diese kontaktlose Bezahlmethoden deutlich vorangehen. Von daher warten wir mal ab, wie sich das entwickelt.
Mhm. Ja, genau.
Auch wo man abwarten kann, wie es sich entwickelt. So kann man zum nächsten Thema kommen. Und zwar Fortnite. Erste Frage, spielt das irgendwer von euch? Oder hat das überhaupt mal gespielt? Sagen wir es mal so. Ich kenne das nur optisch, weil es irgendwer gespielt hat. Ich selber habe das nie angehabt.
Nee, ich habe das zwar namentlich ab und an mitgekriegt, aber ich habe das nie selbst gespielt. Wie sieht es da bei euch aus?
Wahrscheinlich ja, auch nicht. Also ich habe es auch nur zugeschaut bei meinem Patenkindchen. Der spielt Fortnite ohne Ende. Ganz witzig. Hab's mir auch mal installiert, aber nee. Da bin ich nicht so der Gamer, dass ich mir
durch das nutze. Gut. Okay, also so von Spielerseite können wir da nicht viel zu erzählen. Aber die Story, die wir hier erzählen wollen, dreht sich ja auch nicht um das Spiel konkret, sondern um den Hintergrund, der da passiert ist. Das ist ja auch alles schon ein bisschen gelaufen für die Leute, die da so ein bisschen was die Apple-Presse verfolgt haben oder auch die Gamer-Presse. Das ist ja überall durchs Dorf getrieben worden, jetzt schon seit anderthalb Wochen. Wir fangen mal gerade von vorne an und rollen das mal ganz kurz auf, was da gewesen ist. Also Epic hat halt eben dieses Spiel Fortnite im App Store gehabt. Jetzt also die Geschichte davor lasse ich jetzt mal weg. Also die haben halt eben dieses Fortnite im Store gehabt nach damaligem Hin und Her. Also das ist auch schon noch eine Vorgeschichte gewesen. Epic hat im Prinzip ein kostenloses Spiel, welches man halt eben frei runterladen kann, wo man dann aber Add-ons und Klamotten und Kram irgendwie kaufen kann. Also das ist halt eben irgendwie so eine Welt, die man sich quasi dann selber, also charaktermäßig vor allen Dingen, irgendwie dann ausstaffieren
kann. Kannst halt so Items kaufen, ne? Du gibst halt, kannst halt,
genau.
Fakt wichtig ist, du kannst Geld ausgeben in dem Spiel. Und das Geld, wie das bei allem immer so ist, so muss ja eigentlich zu 30% an Apple abgegeben werden, der Umsatz. Und wie bei allen, die dann immer jammern, dass sie deswegen pleite gehen oder so ungefähr, so tun die dann immer alle.
Also man sollte vielleicht gerade vorab erwähnen, Epic hat sich dumm und dämlich verdient an diesen Add-on-Geschichten.
Ne? Ja, ja, klar.
Also der aktuelle Stand ist, dass sie da enorme Umsätze, natürlich über alle Plattformen, das ist nicht nur bei iOS verfügbar, das Spiel, ne? Das sollten wir vielleicht noch dazu sagen.
Ja, ist so fast alt.
Genau, ja, sehr breit, weit verbreitet und ja. Also letzten Endes, sie haben enorme Umsätze gefahren, natürlich über das ganze Spiel und auch enorme Umsätze gefahren über In-App-Purchases bei Apple. Und natürlich mussten sie sich, so wie alle, außer die ein, zwei Ausnahmen, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, wo Apple da was dran gedreht hat, wie Amazon und Netflix eben, für alle anderen gilt aber halt eben, dass immer 30% von diesen In-App-Purchases letzten Endes dann an Apple zu zahlen sind. Und da gibt es ja in der letzten Zeit immer wieder Kritik dran, sage ich jetzt mal wertfrei. Diese Kritik geht halt eben in die Richtung, dass das zu teuer sei für das, was Apple da macht an der Stelle. Ne? Und Apple in der von der Gegenseite argumentiert halt eben, ja, wir machen aber hier auch alles. ne? Wir stellen den App Store zur Verfügung, wir machen die Reviews, wir halten hier die Qualität hoch, auch wenn man da ja sehr aktiv schon drüber streiten könnte, ob das jetzt vorteilhaft ist oder nicht. Und sie machen natürlich auch das Servicing, das heißt also, sie stellen die Downloads zur Verfügung, sie stellen das Bezahlsystem zur Verfügung und.
So, ja, ne? Sie kümmern sich ja im Grunde um den großen Teil, was jetzt das Bezahlen angeht. Und ich meine, wie gesagt, sind immer alle am Jammern, was das Thema angeht. Ich bin immer der Meinung, mein Haus, meine Regeln. Und das ist Apples Haus. Und wenn die sagen würden, wir wollen 50%, dann kriegen die 50%. Und wem das nicht passt, der muss da nicht mitmachen. Das ist ganz einfach. Das ist meine
Meinung. Und sie bieten halt diese Plattform und es ist eindeutig, jeder wusste vorher Bescheid, wenn er auf diese Plattform geht, bezahlt er 30%. Genau. So, und also da gibt es nichts dran zu drehen. Also selbst Epic wusste das. Und ja, gut, die haben, ne, das ist natürlich auch, die haben jetzt wieder sehr viel Reichweite erzeugt mit dieser ganzen Diskussion, machen mit Sicherheit jetzt auch gutes Geld, weil die noch mehr in den Medien sind. Also.
Lass mal vielleicht gerade noch zu Ende erzählen, was jetzt passiert ist. Wir machten ja gerade den Bogen. Also, sie haben halt eben über In-App-Purchase machen müssen, weil Apple das vorgibt. Das ist halt eben jetzt nochmal ein Thema für sich, was momentan halt eben überall in der Presse ist. Unter anderem auch hier bezüglich der Antitrust-Untersuchungen, die in Amerika und von Europa und so weiter mittlerweile ja jetzt auch laufen, weil Apple halt eben so groß ist mittlerweile. Kann das ja schon problematisch sein. So. Aber da stehen die Entscheidungen noch aus und das ist nochmal ein Thema für sich. Ja. Wir wollen jetzt mal bei dem Thema Fortnite bleiben und da ist halt eben jetzt Folgendes passiert. Und zwar Epic Games, das ist ja der Hersteller von Fortnite oder Betreiber, das ist ja ein Online-Spiel, die haben ein Update eingestellt, also von der App und haben da über ein Feature Flag, also mit einer Remote-Steuerung, wo man also über einen Server da einen Flag setzen kann und dann gehen Features in der App an oder aus, ja, womit man dann die Anzeige oder die Verfügbarkeit von Features ein- und ausschalten kann. Über so ein Feature Flag haben sie in den Payment-Dialogen die Möglichkeit, direkt über Epic Games zu bezahlen, eingeschaltet, nachdem sie das am Review vorbeigeschummelt haben. Also sie haben halt eben das vorher ausgehabt, haben das ins Review eingereicht, Apple hat sich das angeschaut, das sah aus wie vorher, sie haben es released und dann haben sie dieses Feature Flag eingeschaltet und haben dann letzten Endes diese Payment-Option direkt über Epic zu bezahlen eingeschaltet und das Wesentliche daran ist, dass sie dann dort deutlich günstigere Preise angeboten haben, dafür aber halt eben dann über sich selber. So, und das ist natürlich in der Kombination, also die Preisunterschiede sind eigentlich uninteressant, weil Apple erlaubt es halt eben nicht, ein eigenes Zahlungssystem zu integrieren. Ja, okay, mittlerweile gibt es da auch eine Ausnahme, weil Amazon darf ja nach langen Diskussionen, das ist ja ein Kompromiss, den sie da eingehen mussten, um Amazon auf die Plattform zu bekommen wieder, aber ansonsten erlauben sie das halt eben nicht so. Und dementsprechend haben sie natürlich, also Apple, entsprechend der Developer Program License Agreements, die jeder Entwickler, der im App Store released, auch bestätigen muss, haben sie das natürlich nicht gut gefunden und haben dann natürlich den Stecker gezogen. Ne? Wobei man an der Stelle noch sagen muss, sie haben relativ gemäßigt den Stecker gezogen. Sie haben nämlich nur Fortnite aus dem App Store rausgenommen. Sie haben es nicht auf den Geräten gelöscht, was sie ja auch können, per Remote Kill, wenn sie das wollen. Aber das haben sie nicht gemacht. Das heißt also, sie haben nur die Verfügbarkeit von Fortnite im Store rausgenommen. Also die App kann man jetzt nicht mehr neu installieren. Aber man kann sie wieder runterladen, wenn man sie vorher installiert hatte. Und man kann halt eben auch die App noch benutzen. Die ist nicht blockiert und nicht gelöscht. So. Letzten Endes.
Das können sie auch so ohne weiteres nicht machen, wenn der User seine Sachen da gekauft hat, dann sind das seine Items. Also das wäre auch ganz schlimm gewesen für Apple, wenn die vorhandenen Fortnite-Installationen gelöscht
hätten. Aber auch das bestätigst du als Nutzer, dass Apple sich dieses Recht vorbehält.
Ja, aber das ist,
wie bei den Filmen, die man bei Apple kauft. Gab es auch schon Thema, dass Filme rausgenommen wurden, die du gekauft hattest und du konntest sie nicht mehr gucken, weil Apple sie nicht mehr zur Verfügung hatte. Du kaufst eine Nutzungslizenz, die da halt auslaufen kann beziehungsweise gekündigt werden kann seitens Apple, wenn aus irgendeinem Grund die Lizenzvereinbarungen enden mit so Studios, was sehr selten vorkommt. Das war auch irgendwie nur temporär und auch irgendwie nochmal ein Fehler gewesen damals. Ich waren irgendwie zwei Filme oder sowas. Ist auch egal, wollte ich abschweifen. Na, aber das weiß man, dass, also wenn man die AGBs gelesen hat, was natürlich keiner tut, theoretisch könnte man es wissen, man akzeptiert das, du hast halt nur eine Nutzungslizenz und das Ding gehört dir nicht, wie als wenn du eine CD kaufst. Das ist nun mal ein Unterschied. Und deswegen kann man sich nicht beschweren, wenn Apple so ein Remote-Delete macht. Klar, es ist trotzdem ärgerlich für jemanden, wenn ich da Kohle ausgegeben habe. Aber auf der anderen Seite, ja, was soll ich da auf Apple sauer sein? Dann soll Epic nicht so eine Scheiße machen.
Ja, genau. Also, aber das war ja Absicht. Das ist ja eben genau der Punkt, wo wir jetzt drüber sprechen werden. Oder tun gerade. Denn das ist halt eben der Punkt. Sie haben mit Absicht, ne, diese Version von dem Bezahlsystem an App Review vorbeigeschummelt, dann eingeschaltet, sich quasi rausschmeißen lassen und dann, das ist jetzt der wesentliche Punkt, sofort eine vorbereitete Klage eingereicht. Und zwar von 100 Seiten Stärke. Das heißt also, das war lange vorbereitet.
Ja, und eine vorbereitete Marketingkampagne. Also deswegen, ne, das war geplant und bringt ihnen natürlich auch Reichweite und Kohle.
Genau. Und wurde gerade die Marketingkampagne erzählt. Sie haben das gute alte 1984-Video von Apple ausgegraben und dann quasi Apple dort als den Bösewicht dargestellt und sich dann als den Erlöser. Das ist natürlich dann auch explizit ein Tiefschlag.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch nicht richtig, weil Epic ist ja keine kleine Klitsche, sondern da ist ein Riesenspielekonzern und die richtig Geld verdienen. Also das ist kein kleiner. Und die hatten ja auch die Marketingkampagne Hashtag Free Fortnite. Also das war alles bis ins kleinste Detail vorbereitet. Und diese Reduzierung in dem eigenen Store, die haben 20% gegeben. Das heißt, im Grunde genommen haben sie eigentlich nur 10% gewonnen durch diese Aktion, wenn sie Sachen verkauft haben. Weil sonst hätten sie ja die 30 an Apple abgeben müssen.
Ja, das war auch nicht die
Absicht. Nee, aber das war einfach, ne? Ja, da kann man schon dran fühlen, dass das halt alles vorbereitet war.
Genau. Ja, gut. Was hat dann Apple letzten Endes gemacht? Sie sind angepisst gewesen. Wie sie das natürlich gerne mal sind. Tim Cook hat so schön, als er vor dem Kongress ausgesagt hat, gesagt, Apple does not retaliate. Also Apple rächt sich nicht. Ehrlich gesagt, so aus der Historie her kenne ich das anders. Also Steve Jobs persönlich hat sich höchst gerne gerecht. Ganz, ganz bitterböse seines Journalisten gewesen.
Ich glaube, er hätte das auch nie gesagt. Der war ja nicht so ein natürlich Diplomat, der hat wahrscheinlich einfach gesagt, ihr könnt mich mal, so ungefähr, das ist meine Firma, erzählt, ihr macht immer euren eigenen Kram, so ungefähr. Ich glaube, bei Steve Jobs, der hätte auch die Remote Deletion direkt gemacht. Der hat gesagt, das war's, nö. Und ihr kommt erstmal zurück und entschuldigt euch, so ungefähr, vorher machen wir da gar nichts. Und die kennen ja die Zahlen zu Fortnite, das heißt, sie wissen, welchen Hebelarm sie vielleicht haben, ne? Und dann auch sagen können, machen wir nicht. Apple wird nicht auf die Kohle angewiesen sein, ganz sicher nicht. Natürlich ist das Geld, da geht es auch um viel Geld, aber im Verhältnis zu dem, was Apple macht, ist das ja Spielgeld. Und ich weiß nicht, also manchmal ist auch ein hartes Vorgehen deutlicher, das darf man immer nicht vergessen, damit derjenige klar sieht, so geht's nicht. Ne? Das ist
also das ist ja eben der Punkt, das ist ja kein hartes Vorgehen gewesen.
Ja.
Das war selbstredend, ne, wo wir bisher sind in der Geschichte, nämlich, dass sie einfach nur Fortnite aus dem Store genommen haben, das ist ja noch nicht hart gewesen.
Nein, deswegen sage ich ja manchmal,
selbstredend
ist ein hartes, aber auch sinnvoll, das meine ich ja nur.
Ja, genau so. Und dann kommt halt eben dann jetzt der Punkt, da scheint es dann wohl auch dann zwischen Apple und Epic einen Austausch gegeben zu haben und dann endete das da drin, dass sie sich nicht angenähert haben aneinander, wie auch immer dann der Austausch jetzt konkret gewesen ist. Und Apple ging dann so weit, dass sie ihnen eine Frist gesetzt hatten von, ich glaube, 14 Tagen oder sowas, wo ihnen auch der Entwickler-Account dann geschlossen werden sollte, kann man sagen, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das entspricht übrigens auch, muss man dann an der Stelle nochmal betonen, dem üblichen Vorgehen und dem angedrohten Vorgehen für Verstöße gegen die App Store-Richtlinien. Das wird bei jeder Rejection steht das quasi immer noch mal ausdrücklich unten drunter. Also bei wiederholter, begründeter Ablehnung kann auch der Account geschlossen werden. Per se ist das also eigentlich alles in dem Rahmen, den sie auch normalerweise ausführen für Bad Behavior. Ne? Und letzten Endes ist aber hier der springende Punkt woanders, nämlich Epic ist ja auch nebenbei das Ursprungsgeschäft von Epic, zumindest jetzt in den vergangenen Jahren, ist nicht Ursprungsgeschäft, sie haben immer Spiele verkauft, aber in der letzten Zeit haben sie halt eben auch verstärkt die Unreal Engine lizenziert. Sie sind halt eben einer der großen Anbieter von 3D-Engines, die lizenziert werden und die müssen natürlich dann auch breiten Plattform-Support haben, das heißt also auch auf Macs laufen, diese Unreal Engine. Und wenn sie Epic jetzt, also Apple, ihnen das Entwicklerprogramm zumachen, dann haben die halt eben keinen Zugang mehr zu den Entwicklertools und halt eben den entsprechenden Möglichkeiten für die Apple-Plattformen zu entwickeln, was natürlich für einen Anbieter, der solche Engines lizenziert, eine sehr ungünstige Geschichte ist.
Ja.
So, und das vor allem ist natürlich jetzt ein widersprüchlicher Punkt in dieser ganzen Geschichte, dass also ne, jetzt Apple dann sagt, okay, wir machen euch das zu. Ne? Im Prinzip eigentlich eine typische Vorgehensweise. Sie haben jetzt gar nicht anders reagiert als bei anderen Anbietern, aber bei denen ist das jetzt umso dramatischer, weil die auch noch dieses Licensing-Geschäft von der Engine im Hintergrund haben.
Vor allem auch für Externe, die das nutzen. Ne? Die haben ja dann auch das Problem, dass sie dann, sag mal, in den Arsch gekniffen sind, in Anführungsstrichen. Da haben halt mehr, also viele Probleme, da hängt viel dran. Ja, Apple hat, wie gesagt, nicht so hart reagiert, beziehungsweise konnte es ja jetzt auch nicht mehr nach dem schnellen Gerichtsentscheid. Da wurde ja dann, zumindest mal anerkannt, dass das Löschen okay war, aber das Entwickler-Account schließen unverhältnismäßig ist.
Genau, also das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Also Epic hat halt eben diese Klage eingereicht und dann eine einstweilige Verfügung beantragt. Das ist das, was jetzt gerade entschieden worden ist. Und diese einstweilige Verfügung ging um zwei Punkte. Erstens, dass Fortnite zurück in den App Store kommt. Und zweitens, dass Apple ihnen nicht die Schließung des Developer-Accounts androhen darf. Eine einstweilige Verfügung ist ja deswegen einstweilig, weil sie vorläufig entschieden wird, bis dann letzten Endes der Gerichtsentscheid passiert. Aber das kann natürlich bei komplexen Themen und allgemein bei den Laufzeiten vor Gericht natürlich dann Jahre dauern, ne, bis sowas dann effektiv durchgefochten ist, auch durch die unterschiedlichen Instanzen durchgefochten ist. Deswegen ist diese einstweilige Verfügung natürlich wichtig, weil sie quasi dann den Jetzt-Zustand herstellt, der dann bis dahin passiert.
Vor allem auch gerichtlich und regelt. Das heißt, wenn du deine Reaktion hast, wie Apple jetzt mit der Herausnahme der App, dann bist du erstmal rechtlich auf der sichereren Seite. Würde Apple jetzt trotzdem den Account zumachen, würden sich auf ganz dünnem Eis bewegen.
Das kann man ja dann einklagen. Also da geht man dann zu Gericht und dann kriegen sie einen Vollstreckungsbescheid, dann müssen sie das wieder aufmachen. Das ist ja jetzt gerichtlich angeordnet, das können sie jetzt sich nicht weigern. Das ist ja eine einstweilige Verfügung. Da kann man jetzt natürlich wieder Einspruch einlegen, aber das kann dann der Richter entscheiden, ob das jetzt gültig ist oder nicht.
Ne? Ja, aber bei dieser einstweiligen Verfügung, da gibt es ja auch noch einen Unterschied. Also diese Unreal Engine, die muss ja bei einer Schweizer Tochterfirma angesiedelt sein. Das ist diese Epic International. Und Epic Games, also was Fortnite rausgebracht hat, das sind ja auch unterschiedliche Firmen. Also ne, wenn die also verschiedene Entwickler-Accounts haben, dann spielt das gar nicht zusammen. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ja, ob das da so hinterlegt ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ja gut, in der Berichterstattung wurde immer gesagt, dass die Entwickler-Accounts Mehrzahl von Epic geschlossen würden. Also sie haben dann da schon nicht einfach nur einen einzigen Account in der Diskussion gehabt, sondern es ging dann um die Summe der Accounts, die sie da wohl scheinbar zu haben scheinen. Aber gut, letzten Endes wurde das immer zusammenfassend erwähnt und wurde auch im Gerichtsentscheid zusammenfassend genannt. Ist also dementsprechend auch letzten Endes ein und dasselbe. Ja, kommt aber halt eben auf das raus. Die einstweilige Verfügung wurde also nur zum Teil stattgegeben, wie Sascha gerade schon sagte. Fortnite kommt nicht wieder in den App Store bis zur Gerichtsverhandlung. Allerdings darf der Entwickler-Account nicht geschlossen werden, damit Epic die technische Entwicklung für die Unreal Engine weitermachen
kann. Aber über den Remote-Delete haben sie nichts gesagt, ne? Also da war jetzt keine Diskussion scheinbar drüber.
Nö,
ob das gemacht
wurde. Das war ja auch nicht angedroht worden.
Ja, finde ich eigentlich schade. Also wie gesagt, wir haben das ja bei dieser komischen Facebook-VPN-App mal gemacht. Klar, da war auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, Gefahr im Verzug. Das ist dann jetzt ein bisschen anders. Ja. Fortnite stellt ja keine Gefahr für den Nutzer dar, sondern eher für Apples Geldbeutel, der sowieso schon sehr begrenzt ist. Die haben ja so wenig. Nein, aber es gibt halt einfach feste Regeln und da hat man sich dran zu halten. Und ich finde das immer doof, wenn jedes kleine Entwicklerstudio sich dran hält und am Ende dann diese Giganten da wegen ein paar Millionen mehr dann noch dann immer so ein Affentheater machen und Gerichte beschäftigen. Und ich finde das einfach unverhältnismäßig, auch allein die Vorbildfunktion, einfach da sich an nichts halten zu müssen, finde ich immer fraglich. Sie sind da kein Revoluzer, der jetzt die kleinen Entwickler rettet. Das ist auch niemals im Leben ihre Motivation gewesen, auch wenn sie die jetzt voranführen, dass sie nicht nur für sich kämpfen, sondern für die Reduzierung für alle. Das ist Bullshit. Marketingtechnisch war totaler Blödsinn. Das hätten sie jederzeit schon vorher machen können. Da geht es ihnen selbst jetzt drum, marketingtechnisch nach vorn zu gehen. Denen geht es um keinen kleinen Entwickler. Das ist völliger Quatsch. Und das finde ich total armselig, das so voranzuführen. Und das finde ich immer total schade, das so als Plattform zu missbrauchen. Und einfach das gute System, was Apple da ja eigentlich aufgebaut hat mit dem App Store, damit gefahrenlos jeder da was installieren kann, so immer in den Mist zu ziehen, nur weil man sich da die Regeln nicht halten will. Nochmal, wenn ich da keinen Bock zu habe, dann gehe ich woanders hin. Ja, ich habe auch Regeln, wenn ich ins Schwimmbad gehe und darf mich da nicht an den Beckenrand stellen und einfach ins Becken pinkeln oder sonst irgendwas. Und wenn ich es doch mache, werde ich rausgeschmissen. Das ist halt nun mal so, wenn ich im Straßenverkehr einfach 300 fahr, obwohl 50 ist, ja, dann kommt halt der staatliche Regressor und sagt, nee, den Lappen kriegst du jetzt erstmal nicht mehr wieder. Es gibt Regeln, da müssen wir uns alle dran halten und wenn mir die Verkehrsregeln nicht passen, nehme ich am Verkehr nicht teil und wenn ich in der Disco keinem Drogen in die Drinks tun will und darf, dann lasse ich das und es gibt halt einfach Regeln, da hält man sich dran. Ich finde das immer fraglich, ständig alles bei allem, also alles in Frage stellen. Wir reden ja nicht darüber, irgendwelche unmoralischen Dinge, die Apple tut. Ne? Wir reden ja nicht davon, dass Apple sagt, es müssen jetzt Entwickler oder Apps von Schwarzen extra gekennzeichnet werden. Ja? So. Bei sowas würde ich ja dann sagen, dass das ist.
Bisschen was extrem.
Nein, aber ich meine ja jetzt, ne? Das wäre jetzt was, wo ich sage, wo man sagt, das geht nicht. Ne? Das ist ja was ganz anderes. Wir reden ja etwas, was über Jahre existiert, wo sich einfach jeder dran hält und so jemand dann immer meint, wir müssen da jetzt revoltieren, nur weil wir jetzt eine Marktmacht haben. Ne? Das ist alles.
Ja, also in diesem Zusammenhang wurde das jetzt ja im Allgemeinen so in der gesamten Internetsphäre sehr breit diskutiert, ob das jetzt noch zeitgemäß ist, was Apple da enforciert momentan. Ne? Also dass der In-App-Purchase halt eben allgemein 30% an Apple geht und das halt eben auch alternativlos ist. Ne? Ist das auf so einer Plattform, die ja quasi eigentlich die Basis für alles ist, eine Sache, die okay ist oder nicht? Ne? Apple selber hat sich in dem Antitrust-Hearing da jemand verglichen, mit den Konsolenanbietern verglichen. Ne? Also mit geschlossenen Plattformen, von denen es genügend Alternativen gibt, wo man also auch problemlos einfach auf eine andere gehen kann. Während halt eben Leute, die das anders sehen, halt eben gerne genau das Gegenteil anführen und sagen, Apple ist jetzt ein sehr breit aufgestellter und mit Milliarden Nutzern letzten Endes versehener Plattformanbieter. Das kann man nicht mit Konsolen vergleichen, weil das viel breiter und allgemeiner geworden ist. Und es ist halt eben keine Lösung für irgendeinen Anbieter, jetzt nicht von Spielen, aber von Tools oder von anderen Apps, dann jetzt einfach auf eine Konsolenplattform oder sowas zu wechseln, sondern die wollen halt eben bei Android und bei iOS releasen und das ist halt eben dann auch nicht mehr ganz so trivial. Ne? Also beide Seiten sind da so ein bisschen problematisch und da spielt ja auch das mit rein. Epic hat das jetzt nur forciert, gerade in dieser Diskussion. Ne? Das ist halt eben jetzt gerade auch zeitlich in dem Kontext zu sehen, dass Apple gerade vorher vor dem Kongress gewesen ist, ne? Und wo es ja dann auch um dieses Thema ging und das Ganze ging ja auch weiter. Ja, jetzt diese Woche gab es dann wieder den Bericht davon, hier Matt Mullenweg, der Gründer von WordPress, hatte dann jetzt getwittert, dass irgendwie er erklärte, warum die WordPress-App für iOS jetzt länger nicht geupdatet worden ist, denn auch da hat Apple quergeschossen und ist hingegangen, hat gesagt, hier, sie wollen jetzt irgendwie In-App-Purchases sehen, die sie bisher in der App gar nicht drin hatten. Und da wurde dann zumindest eine Zeit lang, das war dann die erste Kommunikation, wurde angenommen, dass Apple da durchdrücken wollte, dass man In-App-Purchases für WordPress.com Kaufpakete haben müsse. Ansonsten könne man diese Service-App, die WordPress da hat, nicht weiter nutzen. Also die WordPress-App, ich benutze die auch selber für meine Webseite. Da kann man halt eben dann hier Statistiken angucken, Berichte, Texte einstellen, terminieren, live stellen. Halt eben so alles Wesentliche, was man machen möchte, wenn man Administrator von so einer Seite ist und Texte online stellen möchte oder halt eben sich darüber informieren möchte, was da gerade passiert. Und da ist halt eben nichts mit In-App Purchases bisher drin gewesen und der Gerüchtelage nach im Nachhinein sickerte das durch, ist das wohl einzig und allein eine Infoseite in den Support-Dokumenten gewesen, die wohl irgendwie darauf hinwies, dass man irgendwie Upgrade-Preise von einem Paket auf den anderen irgendwie buchen könnte und was die kosten würden oder irgendwie sowas. Und da hatte sich dann Apple wohl aufgehängt. Deswegen haben sie dann jetzt, nachdem das natürlich in die Medien gegangen war, da auch wieder zurückgerudert. In diesem Fall hier mit Mullenweg hatte das im Gegenzug zu Epic sehr, sehr vorsichtig gemacht. Die sind halt eben an die Öffentlichkeit gegangen, haben aber sehr positiv und freundlich formuliert immer die ganze Zeit. Und da hat Apple dann sogar ein freundliches Statement rausgelassen und haben gesagt, oh, da haben wir uns vertan. Wir nehmen das zurück. Und jetzt ist das wieder released worden.
Ja, also nichtsdestotrotz, das ist ja auch was, wo Apple dran arbeiten will. Ne? Das hat Craig ja auch gesagt auf der WWDC. Bin mal gespannt, wie gesagt, allgemein, wie gut das funktioniert. Ist schön, wenn Apple das tatsächlich erkennt und das auch tut, weil manchmal stellen sie sich ja wirklich wegen einem totalen Bullshit bei manchen Leuten quer. Und klar, wenn du jetzt groß bist und hast eine große Community, die dann empört aufschreit, wo der Apple dann unter Druck gerät, ist das gut, aber das hat ja nun mal nicht jeder. Und dann ist das auch immer so ein bisschen, bisschen schwierig.
Ja, aber wo du das gerade sagst hier, zur WWDC hatten sie ja angekündigt, dass sie nicht mehr blockieren wollen. Das hatte ich jetzt hier an der Stelle mich wieder am Kopf
gekratzt. Ja, ich glaube aber erst mit.
Wo ist das eigentlich?
Ich glaube aber erst mit iOS 14. Also, sie haben die Antiblockade noch nicht ausgerollt. Ich glaube, das ist. Ich meine, das haben wir gesagt, das machen sie nicht sofort, das kommt dann irgendwie, bla, keine Ahnung. Bleibt abzuwarten. Generell.
Sie frönen dem jetzt nochmal ausgiebig, bevor sie es dann sein lassen, ist scheinbar der Eindruck.
Wahrscheinlich. Also Apple kommt ja schon unter Druck, was das Ganze angeht, aber ich muss ehrlich sagen, du hast auf einer Konsole genauso viele Alternativen wie beim Smartphone, und zwar die PlayStation und die Xbox. Ich würde halt die Nintendo jetzt in eine ganz andere Richtung schieben, weil das ist einfach nicht dasselbe. Das ist für mich ein eigenes System von der Idee her und auch vom Spielecharakter her. Ne? Also das ist genauso wie du Android und iOS hast, hast du da halt Xbox und PlayStation. Und der Rest ist ignorierbar, sage ich jetzt mal, was die Konkurrenz angeht. Ja, und ja, klar sind das geschlossene Systeme, aber was heißt denn, also welche riesengroß, katastrophal schlimmen Sachen hat Apple denn jetzt da oder auch Google die da jetzt gemacht, wo man sagt, wir haben da ein Problem. Also wenn es jetzt monopoltechnisch wäre, wenn es zum Problem wird, okay, aber sie unterdrücken ja keinerlei Konkurrenz. Sie haben die Preise nicht nach oben getrieben für irgendwen bis zum geht nicht mehr. Das könnte man ihnen natürlich jetzt unterstellen, dass sie das irgendwann tun würden, wenn sie dann soweit sind. Aber wie gesagt, ich finde sowas immer schwierig. Du kannst doch nicht in der Wirtschaft, also beziehungsweise im Unternehmen bei jedem Kram reinmischen und sagen, das ist jetzt einfach doof. Auch wenn ihr das bisher gemacht habt, das müssen wir jetzt alles ändern.
Also das Problem ist halt eben, wann wird eine Firma so mächtig, dass sie Kontrolle über andere ausübt? Das ist ja das, worum es hier geht. Ne? Apple ist halt eben historisch gesehen ein kleiner Player gewesen, eher schon fast ein Underdog. Ne? Und deswegen war das überhaupt kein Thema, dass die sowas wie diese 30% Beteiligung an den In-App-Purchases durchbekommen haben. Die Entwickler waren anfänglich ja glücklich, 30% bezahlen zu dürfen. Apple betont das ja jetzt natürlich jetzt momentan auch wieder gerade an jeder Ecke. Ja, ich kann das auch noch aus eigener Erfahrung erzählen. Also Anfang der 2000er war das ganz andersrum. Ja, da hat man 2, 3, 4% von dem Umsatz bekommen als Entwickler, wenn man irgendwo was verkauft hat. Das war brutal. Ja, da haben alle so dermaßen, alle, die irgendwie Geld verdienen konnten, so dermaßen die Daumenschrauben drauf gehalten, dass so eine freie Entwicklerszene, wie das dann auf iOS und Android passiert ist, überhaupt nicht entstehen konnte, dadurch, dass die finanziell überhaupt keine Luft zum Atmen bekamen. Und das war richtig traurig, aber das war die Realität. Ja, und in vielen Bereichen ist das ja so, Bücher zum Beispiel auch immer, ja, auch einstellige Prozentwerte ist so das, was man realistisch als Autor bei Buchveröffentlichungen bekommt und so. Und das ist halt eben dann ein riesig großartiges Ding gewesen, als Apple dann kam und nur 30% genommen hat, ne? Wenn man das mal aus dieser Warte betrachtet. Aber die Zeiten haben sich halt eben geändert. Ja. Da muss man jetzt halt eben dann wieder drauf zurückkommen. Sie sind halt eben jetzt ein gigantisch großer Plattformanbieter und sie sind halt eben, und da bin ich dann auch schon der Meinung, eigentlich eher so ein General-Purpose-Plattformanbieter mittlerweile geworden, und sie sollten sich bei diesem Enforcen von sowas wie diesen Bezahlmöglichkeiten, wenn du mich fragst, doch einfach ein bisschen zurücknehmen, weil einfach aus dem Grunde heraus, dass sie ansonsten zu mächtig werden und eben diese Kontrolle über die Plattform so brutal ausüben
können. Ja gut, das durch das Review, das stimmt, auch. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir lassen die zu, wir benutzen dann noch In-App-Purchases, keiner. Die Sache ist ja dann erledigt, und dann geht auch wieder die Einfachheit verloren, dann muss ich mir wieder bei jedem bekackten Spiel jeden scheiß Account machen und all so ein Mist. Mhm. Das ist eine Katastrophe, und genau das ist eigentlich schon immer das gewesen, was Apple ausrichtet. Du hast keine Kinderkontrolle mehr, die fällt ja dann auch weg, weil es dann ein extra System ist. Also da fällt so viel ineinander, was gut durchdacht ist. Dann musst du irgendwie
ein. Sieht man ja jetzt bei Amazon schon.
Ja.
Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, da ist ja genau dasselbe. Ne? Bei Amazon, da gibt es halt eben keine Kaufkontrolle, da gibt es keine Kindersicherung, da ist nichts nach Standardsystem abgesichert. Da gab es ja jetzt schon entsprechend Berichte drüber, dass das halt eben sehr ungünstig ist, dass man dann da bei Amazon die Sachen einfach so durchklicken kann, wenn man das da
eingibt. Also ich finde, man muss auch immer die positiven Sachen dabei sehen.
Ja, klar.
Das Grundsystem hat ja seine Bewandtnis, und das ist ja auch gut so. Klar, du kannst sagen, wir machen ein Parallelsystem, aber dann musst du auch ganz klar sagen, dann machen wir die Spiele alle ab 18, die sowas machen, weil wir nicht mehr kontrollieren können und es keinerlei Kontrollmöglichkeit mehr gibt und wir das nicht verantworten können. Und dann ist wieder die Frage, wie sinnig das ist, ne, am Ende. Also Ich finde es ja eben gut, gerade weil du kannst einfach ein iPhone oder ein iPad einstellen und deinen Kindern in die Hand drücken, ohne Sorge haben zu müssen, dass da jetzt unnötig Geld ausgegeben wird oder sonst irgendwelche komischen Kosten entstehen. Selbst in dem System kam das ja am Anfang mal mit den In-App-Purchases, dass da Kinder gekauft haben und dann Apple tolerant war natürlich und das zurückgegeben hat. Aber jetzt könnte es theoretisch gar nicht mehr erst passieren und das ist ja eben das Gute. Ne? Ich meine, ja.
Also, was spricht denn dagegen für Apple? Also klar, ich verstehe die Probleme, ja, wenn jetzt alternative Bezahlsysteme ohne Kontrolle und einfach als Wildwuchs in die Apps reinwachsen, dann wird das natürlich so passieren, wie du gesagt hast. Dann kann da nichts mehr systemseitig forciert werden, nicht mehr abgesichert werden. Da wird natürlich eine Menge Fraud mit passieren und. Aber natürlich lässt sich das auch wieder sauber machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Apple eine Payment-Anbieter-API einbauen würde und das Ganze dann kontrolliert über seine eigenen Dialoge abfrühstückt. Also das wäre ja jetzt nicht auszuschließen, dass man das nicht in diesem kontrollierten Environment, in dieser Umgebung von dem App Store sicher ja, machen stimmt, könnte.
Ja, das könnten sie noch machen, ja. Ist schwierig und ich wie gesagt, ja, klar sollen Unternehmen nicht zu mächtig werden, aber wie gesagt, das wird ja mittlerweile an jeder Stelle immer rumgeholfen. Vor allem immer erst, wenn sie dann meinen, sie müssen noch ein bisschen Kohle mehr machen und sowas. Und das sind ja auch immer die passenden Unternehmen. Also genau wie Facebook jetzt heult wegen Datenschutz. Das ist alles so eine komische Geschichte.
Ja klar, letzten Endes sieht Apple natürlich hier seine Fälle davon schwimmen. Die wissen ganz genau, wenn sie das Thema aufmachen, dann ist ein Großteil von diesen Anbietern, wo sie diese Milliardenumsätze im Services-Bereich ja mit reinfließen haben, durch die In-App-Purchases, ne? Diese ganzen Spiele, wo du hier irgendwie deine Coins kaufen kannst und so, die fallen ja alle da rein. Apple verdient da kräftig mit und das wird ihnen natürlich dann zu einem Großteil verloren gehen, kann man annehmen. Ne? Also ich mache mir keine Sorge, dass die Independent-Software-Entwickler diese Schnittstelle, ne, das, was ich sagte, wo das der Segen gewesen ist, dass die das nicht weiter benutzen werden, denn dafür ist das eigentlich immer noch ein guter Deal. Vielleicht gäbe es dann von irgendwelchen Leuten bessere, dann müsste Apple dann überlegen, auch ein bisschen was die Beteiligung zu senken. Potenziell könnte man das natürlich auch noch auf 20% oder sowas senken und viele Leute würden sagen, oh ja, super, dann bleibe ich halt eben einfach dabei. Aber ja, momentan geht es halt eben in die Richtung, dass man annehmen muss, dass sie Apple da den Riegel davor schieben werden und sagen werden, nee, an der Stelle müsst ihr jetzt mal beigeben, ne, damit da Frieden auf der Plattform herrscht.
Ja.
Ja, gut, wird wahrscheinlich ein ongoing Topic sein, ne? Was man weiter verfolgen können wird in der nächsten Zeit.
Was spannend bleibt.
Bestimmt das ein oder andere Mal weiter aufgreifen, genau. Und damit haben wir jetzt auch wieder die 2 Stunden mal wieder geknackt. Genau,
machen wir jetzt noch einen kurzen Abschluss und beenden den Podcast dann damit.
Und richtig.
Freuen uns aufs nächste Mal.
Genau. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht und dann bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen. Ciao.